Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 86 und auch wenn es sich so anfühlt, als wäre der Ironman Hamburg Schnee von gestern, so haben wir sie trotzdem hier am Mikro, die drittplatzierte, beste Deutsche und auch wenn sie drüber gelacht hat, Vize-Europameisterin auf der Ironman-Distanz, Daniela Bleimehl. Und es war eigentlich zu erwarten, aber unglaublich kurzweilig und super spannend zu sehen, wie Daniela es schafft, als zweifache Mama sich jedes Mal wieder zurückzukämpfen, auch wenn sie abgeschrieben ist und Leute sagen, ach, die Bleimehl, die kommt nicht zurück. Und schwupps ist sie wieder in the mix dabei. Also ihr könnt euch wirklich auf tolle anderthalb Stunden freuen. Hofft, ihr macht es nicht wie Daniela, denn am Ende verrät sie, wie sie den Triathlon-Chat immer hört, Nicky Boy. Da mussten wir zwei ein bisschen schlucken. Aber es war ein super toller Chat.
Wieso schlucken? Das liegt ja einfach daran, dass Dannys Long Run nicht lang genug ist. Aber hört selbst in den Chat rein. Richtig Spaß gemacht, mit Dani zu quatschen. Und wir verabschieden uns jetzt nochmal ganz schnell in die Werbung, bevor es hier mit Dani losgeht.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05.
sind
für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könnt ihr es nochmal auschecken. Und es gibt passend dazu auch nochmal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10. Core PL großgeschrieben auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10 Core PL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen und es ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heat Game.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Ist es ein Gamechanger für Hitzerennen? Definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch zwei Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitzevorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10 Core PL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Boom. Werbung Ende.
Zack, bumm, sind wir drin im kalten Wasser. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir haben unseren Gast Dani Bleimehl hier am Mikro, die Vize-Europameisterin.
Naja, die dritte des Ironman Hamburg.
Vom Titel her Vize-Europameisterin Ironman, weil die Siegerin Jackie Herring natürlich aus den USA kommt. Muss ich auch erst so ein bisschen überrascht feststellen, dass Maja Storge-Nielsen dann Europameisterin geworden ist. Aber klar, nur wer aus Europa kommt, kann Europameister werden. Das ist, glaube ich, das Phänomen am Ironman. Aber ich glaube, der dritte Platz, letztendlich ist es egal. Ich glaube, du hast dich über den dritten Platz genauso gefreut, ob du jetzt Dritte der EM bist oder Zweite der EM bist.
Ja, ich habe mich über den dritten Platz gefreut, weil sonst wäre ich auch nicht African Champion. Und den habe ich ja vor 2 Jahren geholt. Deshalb jetzt Dritte, genau. Nee, aber erstmal vielen Dank für die Einladung. Freue mich ja, heute dabei zu sein. Ich bin auch fleißige Hörerin eures Podcasts und ja, freue mich sehr.
Ja, mega gut. Nicky Boy, was sagst du dazu?
Ja, auch von mir erstmal hallo und schön, dass du doch so kurzfristig Zeit hattest. Dein Terminkalender, ich meine, wir haben ja schon ein paar Mal zusammengesessen. Ich kenne es ja mit Family, Kids, Training und so. Das ist ja immer so ein Balanceakt, dass du dann noch eine Stunde für uns Zeit gefunden hast. Du musstest, glaube ich, auch wieder zwei oder drei Termine umlegen, damit das hier kann, weil ja, Nils war wieder ein bisschen unflexibel. Ja, das mit dem Kleinen alleine. der hatte nur noch ein Zeitfenster, das er uns vorgegeben hat. Ja, lass uns doch mal reingehen. Ich war als einziger nicht in Hamburg und habe das Rennen nicht mitbekommen, aber vielmehr interessiert mich noch so ein bisschen diese gesamte Story bei dir nochmal mit Südafrika. Wir wissen es alle, musstest das Rennen verletzungsbedingt irgendwie aufgeben und ich habe schon gedacht, boah, shit, was bedeutet das jetzt so für die Saison? Wolltest früh einsteigen? Und wie läuft das jetzt weiter? Wie ist, also welche Rennen machst du dann? Und vor allen Dingen, wie kommst du auch zurück? Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du so ein krass gutes Rennen machen kannst in Hamburg, wie du jetzt gemacht hast, nach der Vorgeschichte mit dem ruppigen Vorbereitungen und sonst was. Nimm uns mal ein bisschen mit, so was irgendwie ab dem Ironman Südafrika passiert ist. Bist du da sofort irgendwie in die super Rehab gegangen, dass du da schnell wieder fit warst? Oder was, konntest du doch ein bisschen was trainieren oder ging gar nichts? Also bring da mal ein bisschen Licht ins Dunkel, weil jeder, der es irgendwie kennt, Ironman Prep, und wir hören oder wir kriegen E-Mails von Leuten, die sind im November krank und fragen uns, ob es noch Sinn macht, bei der Challenge Rot zu starten. Und bei dir war es so, Verletzung, Ironman Südafrika, was war es, im März?
Nee, es war schon April, glaube ich. Es war sechs Wochen vorher, genau. Also es war tatsächlich recht auf Kante genäht dann. Also das Gute war, dass es halt kein Muskelfaserriss war, was ich erst ja fast hätte schwören können, so wie das sich angefühlt hat. Also es war, ich hatte in der Rennwoche schon Probleme gehabt und es war, ja, hat so von jetzt auf gleich eben zugezogen oder reingefahren und hat sich aber über mehrere Stunden halt aufgebaut. Also ich glaube, du hast ja auch gerade eine ähnliche Verletzung gehabt und kennst das Gefühl. Also man hat auch eine Delle gespürt. Auf dem MRT hat man aber nur in Anführungsstrichen also eine Vernarbung gesehen von dem Fasziengewebe. Also vielleicht hatte ich da in der Vergangenheit schon mal irgendwas und Flüssigkeit, also wahrscheinlich eine Einblutung. Also wahrscheinlich bin ich irgendwie kurz davor halt ja noch von der Schippe gesprungen, aber so wie es sich angefühlt hat, ich habe dann auch versucht, noch weiterzulaufen, war halt wirklich nicht machbar und ich war halt auch schon 30 Kilometer so wirklich in der Schonhaltung einfach ja da losgelaufen. Und von daher, ich wusste, dass die Form stimmt. Also ich war in Südafrika auf jeden Fall auch schon sehr gut in Form, laufen konnte ich nicht ansatzweise abrufen, also eben aufgrund, weil ich da wirklich, ich habe halt irgendwie versucht, das zu retten, also wenn man das Rennen anführt und dann, ja, versucht man es natürlich, aber ich bin eben richtig unrund schon losgelaufen und war dann natürlich einerseits sehr froh über das Ergebnis oder die Untersuchung, dass jetzt erstmal nichts kaputt ist, aber es war schon ziemlich ja, schwierig, wie gehe ich damit jetzt um, also wann kann ich wieder einsteigen, also bis das dann aus dem Kopf auch mal raus ist, eben dieses Gefühl, man läuft und im nächsten Schritt könnte es reinziehen, also egal, ob dann was wirklich kaputt ist oder man einfach nur, ja, halt nicht mehr weiterlaufen kann, also ich glaube, das muss man mal gehabt haben, um das so nachzuempfinden, aber also das Problem ist, dass der Nerv halt genau da lang läuft und ich hatte das dann auch immer mal im Training und wusste aber, okay, ich mache jetzt gerade nichts kaputt, ich muss jetzt einfach nur ein paar Übungen zwischendurch einschieben und ja, war dann sehr engmaschig eben beim Physio. Tatsächlich auch, also ich bin seit 10 Jahren bei meiner besten Freundin in sehr guter Behandlung und ja, habe jetzt noch jemanden mit hinzugenommen, der wahrscheinlich die Ursache so ein bisschen gefunden hat. Also hat ganz viel im Region Darm am Bauch behandelt. Also der Darm liegt halt direkt am Hüftbeuger und damit zieht eben die ganze Kette dann ja, kann das die ganze Kette beeinflussen. Und das war super interessant, weil ja, ich eigentlich seitdem mein Becken gerade habe und ganz wirklich auch merke, ganz anders trainieren zu können. Und ja, fand es eigentlich so spannend, dass ich fast selber wieder auf die Idee gekommen bin, doch wieder in die Richtung Physio vielleicht irgendwann mal zu gehen. Ich wollte das ja vor meiner Profikarriere wollte ich Osteopathin werden und ja, finde es total spannend, wie das alles zusammenhängt. Und genau, war da jetzt halt in sehr guter Behandlung die letzten, also ja, wöchentlich, manchmal auch zweimal, und habe das halt sehr vorsichtig dann mit ja, guten Übungen, Kraft, also auch einen neuen Krafttrainingsplan nochmal aufgestellt, halt genau die Problemstellen angegangen. Und weil du jetzt gerade eben gesagt hast, wie kann das sein, dass man so kurz wieder dann wieder einsteigen kann? Ich war ja vorher schon in der Form. Also ich musste jetzt einfach schauen, dass ich da eben stabil und verletzungsfrei bin. Also das war jetzt das Hauptziel zwischen den beiden Rennen.
Aber konntest du richtig gar nicht trainieren?
Nee, Niki, mach du erst, Niki.
Lass uns mal, bevor wir zu dem Rennen kommen, ich will noch da eben wissen, konntest du jetzt dann, also wie lange konntest du gar nicht trainieren, oder war es nur das Laufen, was du nicht machen konntest?
Es war nur das Laufen. Also ich bin 2 Wochen gar nicht gelaufen und habe dann halt angefangen, oder in der 2. Woche schon mit Aquajoggen. Und eben, ja, dann mal so ganz, ganz locker, ohne die Spannung auf der hinteren Kette, also wirklich einfach für die Motorik, so 3 Kilometer habe ich angefangen, dann, ja, wirklich mit, klassisch, wie man es nach einer Verletzung macht, mit Gehpausen drin und halt immer reinhören. Und ich würde sagen, so das echte Lauftraining hat dann 3 Wochen nach Südafrika, also ich hatte dann noch 3 Wochen. Und ja, habe da dann recht schnell eben das Ganze wieder hochgezogen, wie man das formulieren möchte. Ein bisschen Risiko war auf jeden Fall dabei, aber ich hatte, ja, dadurch, dass ich eben immer zwischendurch die Behandlung hatte und wirklich gespürt habe, wie das aufgeht, also so von der ganzen Kette, Rücken, es kommt ja oft von oben. Das hatte ich jetzt tatsächlich in Hamburg auch so ein bisschen das Problem, nach dem langen nicht aus der Radposition rausgehen können. Also ich habe mir das Rennen jetzt gerade auch, schaue es mir gerade an, so häppchenweise, wenn ich auf der Rolle fahre. Und also es sah ja furchtbar aus, wie ich vom Rad abgestiegen bin. Also da habe ich auf jeden Fall auch noch einiges zu arbeiten jetzt in der nächsten Zeit. Aber ja, ich hatte im Rennen keine Probleme und das war jetzt wirklich erstmal das Wichtigste.
Aber du erzählst ja jetzt, dass es vor Südafrika, also dass du nach Südafrika quasi in der Top-Vorbereitung hingefahren bist. Aber du hattest ja auch so ein paar Holpersteine. Du wolltest ja eigentlich noch nach Fuerteventura ins Trainingslager. Das hat dann, glaube ich, nicht geklappt, weil du erkältet warst oder weil irgendwelche anderen Sachen dazwischen kamen quasi. Also das ist ja eigentlich das Faszinierende daran. Ich meine, du bist mittlerweile zweifache Mama und bist mit einem Mediziner verheiratet. Also das ist ja auch nicht so, dass er da rund um die Uhr dir quasi den Rücken frei halten kannst. Also ihr müsst das Ganze schon recht doll jonglieren. Und der Winter, das muss man ja auch nochmal sagen, du hast, glaube ich, wenn es korrekt ist, dieses Jahr arbeitest du ohne Trainer, ist das richtig?
Genau, aktuell, ja, seit November, ja.
Genau, also du hast auch quasi dann auch trainingsmäßig einiges umstellen müssen, hast keine Vertrauensperson an deiner Seite. Lass uns da mal noch, vielleicht sogar noch ein bisschen früher ansetzen, weil das ist ja eigentlich so, das finde ich faszinierende an der Daniela Bleimehl, die irgendwie so oft schon abgeschrieben wurde und die dann doch immer wieder allen eines Besseren belehrt. Und ich glaube, jeder, der im Hochleistungssport schon mal unterwegs war, weiß, wie schwer das ist, sich aus negativen Spiralen wieder rauszukämpfen und aus Rückschritten quasi wieder nach vorne zu gehen. Und ich finde, da bist du eigentlich so das beste Beispiel, was man nennen kann, dass man einfach, wenn man den richtigen Willen hat, das Glauben an sich hat und wahrscheinlich auch das richtige Team um sich herum hat, dass man dann doch immer wieder irgendwas aus dem Hut zaubert und schwupps ist die Dani dann doch wieder auf dem Podest dabei und für die WM, egal ob sie auf Hawaii oder in Nizza ist, qualifiziert ist. Also das ist ja wirklich ein Riesenphänomen bei dir. Also deswegen würde ich tatsächlich Nick noch mal ein bisschen früher ansetzen, vielleicht wirklich so zu erzählen, auch Radsponsor, ich meine, du bist jetzt in Hamburg die schnellste Radzeit gefahren. Jetzt muss man vielleicht im Nachhinein sagen, vielleicht bist du jahrelang vorher das falsche Rad gefahren. Aber ein kleiner Wink nach Koblenz, das sind ja auch so Sachen. Ich meine, du warst Canyon-Athlet in der allerersten Stunde, da brauchen wir nicht drum herum zu reden. Ich glaube, da haben wirklich sehr, sehr viele verdutzt geguckt, dass du da jetzt auf einmal nicht mehr mit dem Canyon-Rad unterwegs bist. Das sind ja Sachen, die können Profiathleten schon auch echt so negativ treffen, dass man sagt, ich habe auf den ganzen Scheiß auf gut Deutsch keinen Bock mehr. Und du kommst zurück, alles irgendwie geht spurlos an dir vorbei, so ist es natürlich nicht, aber stehst dann da auf dem Podest in Hamburg und ich glaube, da werden sich extrem viele mit dir gefreut haben. Also es war ja kein einfacher Winter, sagen wir es mal so.
Ja, das ist richtig, es war kein einfacher Winter, also danke erstmal dafür. Also ich habe mich tatsächlich Ende letzten Jahres sehr hart hinterfragt, ob und wie lange ich das so kann oder machen möchte. Also es war schon, ja, letztes Jahr war schwierig, aber ich denke, es gehört einfach mit dazu. Also es ist halt geht nicht immer nur bergauf und ja, letztes Jahr war ich eigentlich auch fit, aber irgendwie war immer irgendwas. Muss man jetzt gar nicht so drauf eingehen. Es war einfach ein solchen Jahr ist ja auch manchmal so, wenn es nicht läuft, dann ja, kommt immer irgendwie noch was dazu. Und gut, die Entscheidung ja aus Koblenz war natürlich ziemlich hart für mich. Also muss ich schon sagen, ich hätte aber natürlich auch einfach, also ich hätte ja schon weiter auf dem Rad fahren können. Ich habe mich aber einfach entschieden, dass es für mich ja sich nicht so richtig gut anfühlt und ich dann eben einen anderen Weg gehen möchte. Das sah nach außen hin, glaube ich, auch leichter aus, als es dann war. Also erstmal ist es aktuell sehr schwer, einen Radsponsor zu finden. Also da bin ich auch nicht die Einzige, die das, glaube ich, berichten kann. Und ja, ich habe dann eben einen Partner von mir, ein langjähriger Partner, der ja eine neue Firma gegründet hat gesagt, komm, ich finanziere dir das und du steigst um. Und dann war das eben so meine erste Wahl, weil ich gehört habe, dass das auch schnell ist, das Rad. Und ja, habe mich da ziemlich schnell ziemlich wohl drauf gefühlt und hatte dann das Glück, dass ich bei The Arrow noch in den Windkanal konnte, kurz vor Saisonstart, also eigentlich mehr um zu überprüfen. Also wir hatten die Positionen selber übertragen auf das neue Rad, aber einfach zu überprüfen, passt es so, stimmt das Gefühl, ja, hatten eben noch verschiedene Sachen, Kleinigkeiten getestet, die im Rennen dann recht interessant sind, also Flaschenpositionen zum Beispiel oder ja, einfach, dass man da sicher ist und war aber auch alles recht kurz vor knapp. Also es war ja kurz vor Südafrika, also an der Position haben wir da nichts mehr verändert. Und genau, mit Trainer hattest du eben noch angesprochen, also es war einfach dann recht viele Themen im Winter, sodass ich dann, also Björn hatte, ich habe mit Björn zusammengearbeitet letztes Jahr und der auch früher schon mal, also 2018, 2019 und mich da wirklich immer sehr wohlgefühlt und auch letztes Jahr, wie gesagt, eigentlich immer auf den Punkt hin fit gewesen und hätte das gerne weitergemacht. Und ja, er hat mir dann einfach gesagt, dass er das vor allem zeitlich nicht mehr schafft, mir einfach nicht mehr, also es ist ja auch nicht mal so eben, ein Profi trainiert man auch nicht eben einfach so nebenher. Björn hat sehr, sehr viele Projekte, deswegen ich bin ihm da auch überhaupt nicht böse, ich kann es total nachvollziehen, aber es war einfach für mich in der Situation ziemlich schwierig und dadurch, dass so viel zusammenkam, habe ich dann eben gesagt, den Bereich mache ich jetzt erstmal selber, nehme mir da ein bisschen Druck raus und passe das Training irgendwie an unseren ganzen Zirkus an, den wir haben, bevor man sich da jetzt halt auch noch auf ein neues Konzept einlassen muss. Das klingt jetzt so, also man bekommt natürlich auch immer von außen viele Meinungen dazu. Die letzten 5% gehen nur zusammen mit Trainer und die Meinung vertrete ich eigentlich auch, aber in der Situation war es einfach so und ich hab dann erstmal ja das gemacht, was für mich funktioniert vom Training her und du hast gesagt, ich hatte oder keine Vertrauensperson, das stimmt jetzt so auch nicht. Also ich habe zum Glück sehr, sehr viele Vertrauenspersonen und trotzdem nach wie vor ein gutes Team um mich rum und ja, denke auch nicht, dass es jetzt die Lösung für den Rest meiner Karriere ist, aber aktuell geht es mir damit einfach sehr gut und ja, gerade solche Themen wie Trainingslager, dann spontan selbst zu entscheiden, passt es oder passt es nicht oder auch ja, einfach so Kleinigkeiten im Alltag anzupassen, es ist manchmal tatsächlich auch leichter. Ja, war jetzt eine sehr lange Antwort auf
nee, aber ist ja auch, ist
zwei,
ja auch,
drei kurze Fragen.
ist ja auch, finde ich, ein mega, mega spannendes Thema. Also es war ja wirklich so, ich glaube, viele haben das auch gar nicht so mitbekommen. Die haben sich dann sicherlich gewundert, dass du auf einmal auf einem anderen Rad unterwegs bist. Du hast es gesagt, mit dem Trainer, das haben dann vielleicht viele doch nicht mitbekommen. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall nochmal erwähnen, weil ich natürlich auch von der anderen Seite das kenne, wie viel Input man auch als Trainer gibt. Und dass es ja doch immer eine sehr schwierige Situation ist, wenn man sich halt trennt, weil, glaube ich, einfach sowohl der Athlet als auch Trainer, Trainerin sehr, sehr viel, ja, nicht nur Input, also Workload reinpacken, sondern da ja auch immer sehr viel Emotion dabei ist. Und das ist ja schon durchaus eine Beziehung, die man eingeht und wo man eigentlich ja immer das Beste für den Athleten will. Und was man ja auch sagen muss, jetzt zum letzten Jahr, also zu der Saison 2023, dass du natürlich aus dem Jahr davor, aus dem Jahr 2022, eine sehr hohe Fallhöhe hattest. Denn das darf man ja nicht vergessen, das war ja ein Jahr, was für dich wirklich sehr, sehr erfolgreich war.
Ja, das stimmt, genau. Also das erste Babyjahr oder erste Comeback-Jahr nach der Babypause war sehr gut von den Ergebnissen her. Klar, Hawaii mal ausgeklammert, da lief es nicht so rund, aber damit war ich auf jeden Fall sehr zufrieden und hatte dann Ende des Jahres mit Björn angefangen, wusste, dass das Training für mich sehr gut funktioniert und es ist halt manchmal so, also es muss ja für beide Seiten passen und wie gesagt, mache ihm da überhaupt keine Vorwürfe. Er hat sehr viele gute Athleten, hat noch, glaube ich, 200 andere Projekte nebenher. Und dann ist es ja auch fair zu sagen, ich werde dem nicht mehr oder schaff's einfach nicht mehr. Und es passt nicht. Und das war dann halt jetzt einfach, ich glaube, das Timing war für mich einfach schwierig. Aber ja, wie du gesagt hast, ich hätte schon auch den Kopf dann in den Sand stecken können und habe halt gesagt, nee, mach ich nicht und bin natürlich froh, dass es jetzt, mal wieder auch im Wettkampf ein persönliches Ergebnis dasteht, weil wenn es im Training läuft, ist zwar auch nett, aber auf Dauer braucht man dann halt doch zwischendurch mal ja sowas und das tat auf jeden Fall sehr gut.
Wie ist du denn oder bist du das angegangen jetzt, dieses, ich nenne es jetzt mal Self-Coaching? Das finde ich noch interessant, jetzt auch gerade in so einer, also ist jetzt zwei Fragen, einmal generell, seitdem du dich jetzt selber trainierst, wie schwer oder einfach fällt dir das, auch dann halt die eine, ich meine, du bist jetzt so lange Profiathlet, du weißt genau, was dein Körper braucht, was du machen musst, aber ich finde, es ist ja manchmal, wenn man keine Lust hat, dann doch einfacher, eine Einheit, auf die man keine Lust hat, abgeändert, wenn man selber der Coach ist, anstatt wenn es aufgeschrieben ist und man muss irgendwie auch wer drauf guckt, hat sie das jetzt gemacht, wie hat sie es umgesetzt? Also hast du trotzdem irgendwie die Einheiten alle so durchziehen können? Und danach noch, dann kommen wir wieder auf diese Verletzung, self-coached und dann so, okay, was mache ich jetzt noch, wenn es nur 3 Wochen bis zum Rennen sind? Und hast du da nochmal auch mit anderen Athleten, Coaches, Trainern, sonst was gesprochen, um dir da auch nochmal Rückmeldungen zu holen? Oder einfach so bei viel, du hast Erfahrung genug, ich mache einfach und dann schauen wir, was rauskommt.
Ja, sowohl als auch. Also ich finde tatsächlich auch auszuprobieren sehr spannend. Also ich möchte später auch in den Coaching-Bereich gehen und habe eigentlich immer schon das sehr gut für mich dokumentiert, was für mich funktioniert, was nicht. Und ja, habe jetzt dieses Jahr ein paar Sachen ausprobiert, die vielleicht jetzt mir niemand aufschreiben würde. Also zum Beispiel, als Fuerteventura nicht geklappt hat und ich halt mit dem neuen Rad nach Mallorca gefahren bin und leider nur 8 Tage weg konnte aufgrund Familie, bin ich da halt einfach mal über 1000 Kilometer dann gefahren und habe das, glaube ich, wochenlang einfach gut, also habe das total gut verkraftet, hätte das gar nicht gedacht. Also habe da über 40 Stunden dann trainiert und normalerweise bin ich, also wenn ich 30 habe, ist das schon wirklich viel für mich. Also ich bin, glaube ich, eher an der unteren Grenze und fand das aber total spannend und auch gut zu sehen, wie das angeschlagen hat. Und also das als ein Beispiel oder jetzt zwischen den eben mit der Verletzung. Also ich habe seit Jahren eigentlich eigentlich gefühlt seit immer auch mit Petra Wasiluk da eine sehr gute Beratung im Bereich Laufen. Sie hat auch mal zeitweise mir da wirklich auch Programme oder Pläne geschrieben. Also mit ihr laufe ich auch oft also im Moment eher ruhigere Sachen zusammen. Vor 2 Jahren war sie auch noch so fit, dass wir wirklich alles zusammen trainieren konnten. Und ja, mit ihr habe ich da schon auch mich dann einfach mal rückgesprochen oder auch jetzt frage ich dann, was läuft ihr gerade im Verein? Passt es bei mir gut rein? Also jetzt zum Beispiel nach Hamburg, ich mache jetzt in 2,5 Wochen den 70-3 Les Sables, also es sind auch 4 Wochen, geht es halt darum, einerseits, dass man sich gut erholt und ich muss aber natürlich auch jetzt schon schauen, dass ich da ein bisschen Geschwindigkeit reinkriege, weil ich die vor Hamburg halt noch nicht so gut gemacht habe. Und ja, da hat sie mir dann jetzt zum Beispiel zwei, drei Einheiten vorgeschlagen, die ich wirklich auch gut finde oder die gut reinpassen. Und also so Tipps oder Beratungen, würde ich es nennen, hole ich mir schon und schaue dann halt, dass es vom Gesamten her einfach passt. Das waren jetzt nur zwei Beispiele. Man kann darüber ja jetzt wahrscheinlich 3 Stunden lang erzählen. Also ja, beim Schwimmen ist es ähnlich. Ich suche mir dann, weil ich es halt selten leider nur ins Vereintraining schaffe und das wahrscheinlich eigentlich genau das wäre, was ich brauche, verabrede ich mich halt 1-2 Mal die Woche mit Leuten, wo ich eigentlich nicht mitschwimmen kann. Und schwimme dann versuche da halt einfach mal dran zu bleiben. Und ja, da ist sicherlich, also bei allem, was ich jetzt Positives mitnehmen kann, bin ich schon sehr kritisch, was zum Beispiel das Schwimmen angeht. Also da bekomme ich es nicht so ganz umgesetzt im Rennen, was ich eigentlich im Becken schaffe. Und es gibt durchaus weiterhin genug genug Hausaufgaben.
Ja, und zum Rennen in Hamburg kommen wir später mit Sicherheit auch noch. Einmal ganz kurz jetzt so Disclaimer, don't do this at home. Nicht, dass jetzt alle Hobbyathleten meinen, sie müssen pro Woche 40 Stunden trainieren. Klar. 40 Stunden pro Woche und du hast es ja angesprochen, beim Schwimmen warst du ein paar Mal mit Paul Schuster im Becken, auf Instagram hat man das gesehen, hast gesagt, vielen Dank, dass ihr mich im Wasser vorankickt. Paul Schuster, haben wir auch schon drüber gesprochen, der dieses Jahr eine unheimlich starke Saison hat, im Ironman-Ranking sehr, sehr weit vorne platziert ist und sicherlich auch einer der absoluten Top-Schwimmer auf der Langdistanz ist. Also versucht jetzt auch nicht immer mit Leuten ins Wasser zu springen, die euch bei 400 Meter umrunden. Also das muss auch nicht unbedingt zielführend sein, denn man darf halt nicht vergessen, Dani ist halt einfach schon wahnsinnig lange im Geschäft und hat halt einfach eine unglaubliche Grundlage. Und da muss man einfach auch wirklich schon, ja, auch ein sehr, sehr gutes Körpergefühl haben und, glaube ich, so ein Verständnis dafür.
Ja, ich glaube, es ist immer alles relativ. Also Kati Rosi würde jetzt lächeln über meine 1000 Kilometer Woche. Zum Beispiel, also die deswegen, man muss ja immer alles ins Verhältnis setzen, aber für mich war das halt wirklich sehr viel und ich glaube, man muss natürlich dann die Inhalte entsprechend anpassen. Ich habe hier zu Hause einfach selten die Möglichkeit, so einen Block zu setzen, also stundenmäßig würde ich das halt überhaupt gar nicht, so viel Betreuungszeit habe ich gar nicht für die Kinder und würde gar nicht gehen und ja, da hatte ich einfach Bock drauf, hat Spaß gemacht, das neue Rad, waren coole Trainingspartner da und ja, dann fährt man halt einfach auch mal. Und da ist es dann irgendwie auch mal ganz schön, kein Programm zu haben. Also dann fährt man vielleicht mal 2-3 Stunden länger und das ist auch okay. Also ich glaube, und da würden jetzt vielleicht einige Profis sagen, es ist unprofessionell, aber ich glaube, da muss man einfach die Balance finden.
Na gut, und viele der Profis, die sagen, das ist unprofessionell, das waren dann ja wahrscheinlich in Hamburg hinter dir. Insofern kann man da ein dickes Grinsen rüberwerfen und sagen, es geht auch so. Also das ist ja schon so. Aber was mich noch interessiert aus Trainersicht, ist es dann so, dass du dich Anfang der Woche hinsetzt und guckst, wie sieht unsere gemeinsame, also jetzt als Familie, unsere gemeinsame Woche aus? Wann kann ich trainieren? Was habe ich für Zeitfenster? Und planst dir dann die Woche und guckst dann halt auch, okay, wo kann ich ins Training mit dem DSW gehen? Wo sind irgendwelche Trainingsbuddies, mit denen ich dann vielleicht auch laufen gehen kann? Du hast Petra angesprochen. Und kannst du dann die Woche auch großteils so, wie du es geplant hast, durchziehen? Oder ist es tatsächlich so eine Sache, dass du mehr oder weniger von Tag zu Tag schaust?
Ich habe fürs ganze Jahr einen Plan. Also ich weiß jetzt schon, welches Kind an welchem Tag bei welcher Oma ist oder wann Moritz Dienst hat und wann welche Tante aufpasst oder wann ich, also das weiß ich immer ziemlich lange im Voraus oder schaue, dass ich das frühzeitig organisiere. Genau, und dann so die Woche, die schaue ich mir dann schon kurz vorher an und was ich aber manchmal wirklich minütlich erst anpasse, ist dann der Inhalt für das Training. Also das finde ich eigentlich einen sehr schönen Effekt daran, also dass man halt eigentlich mehr sich fragt, was brauche ich gerade oder wie geht's mir und was macht jetzt überhaupt gerade Sinn. Und klar, da ist wahrscheinlich dann der Haken oder der Punkt, den man, glaube ich, so ein bisschen dabei unterschätzt oder denkt, das traut man sich vielleicht nicht zu oder wo auch ich gesagt habe, das macht eigentlich keinen Sinn, dass man natürlich da dann schon sehr ehrlich zu sich sein muss und halt nicht das macht, worauf hat man jetzt Lust, sondern wirklich was muss jetzt kommen. Ja. Also nicht immer, aber manchmal halt schon. Ja, dass man da was eben die so, richtige Mischung findet.
Was sind das so für Einheiten, die du gerne vor dir wegschiebst, wo du aber weißt, die müssen gemacht werden?
Ja, dann jetzt gerade zum Beispiel schon die halt wehtun. Also wenn man so 10 Tage nach dem Ironman, ich finde immer, die Ermüdung kommt dann eigentlich jetzt. Und ich habe aber jetzt eben noch 2,5 Wochen bis zu einem 70.3, wo ich ja eher spritziger und schneller sein will. Und ja, da dann so die richtige Mischung zu finden, eben auch nicht zu viel zu machen. Also da ist eher die Gefahr, dass man dann, glaube ich, denkt, oh, jetzt muss ich ja mal intensiv und jetzt mache ich ein richtig hartes Programm. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man dann den Motor anschmeißt, aber halt auch nicht, ja, die Ermüdung nicht zu schnell zu hoch fährt. Und also ich werde jetzt dazwischen zum Beispiel, obwohl in 4 Wochen dann ein Ironman wieder ansteht, also ich werde danach beim Ironman Vitoria starten, wofür ich ja jetzt wiederum auch nochmal 2, 3 lange Einheiten brauche oder die ich auch mache, aber die muss man halt auch so setzen, dass man fit genug ist für die schnellen, spritzigen Sachen. Also das finde ich jetzt würde ich tatsächlich gerade, hätte ich gerne jemanden, mit dem ich das so ein bisschen diskutieren könnte, aber kannst es macht mir ehrlich gesagt auch Spaß, das auszuprobieren.
Ja, nee, das ist natürlich auch tatsächlich als Trainer immer, das finde ich, deswegen frage ich auch nach, weil das natürlich auch als Trainer super spannend ist und du halt immer nicht weißt, wie erholt sich der Athlet davon und in der Regel, glaube ich, würde jeder Trainer weniger aufschreiben, als man als Athlet machen will. Also das ist ja so das, was mir manchmal noch hilft, dass ich weiß, wie habe ich mich als Athlet gefühlt. Und das ist gerade gesagt, gerade so 10 Tage, 12 Tage nach dem Rennen ist die Müdigkeit drin. Man meint aber so, dass die Form langsam schon wieder anspringt und denkt, ach, ich kann jetzt ja, sagen wir einfach mal, 20 mal 200 laufen. Das ist ja was mich schneller macht. Aber was dann im Großteil der Fälle natürlich dazu führt, dass die Müdigkeit sich eher weiterschleppt und dass man dann in 2 Wochen halt gar nichts geht. Und das ist super spannend und ist auch für einen Trainer immer eine sehr, finde ich, eine große Herausforderung, da halt so genau diesen Punkt zu finden. Und in der Regel muss man dann aber sagen, ist tatsächlich wirklich weniger mehr. Aber der Athlet muss sich natürlich damit gut fühlen. Und das ist ja auch immer etwas, was ich halt sehr interessant finde an dem, was du jetzt gerade beschrieben hast. Denn ich will auf jeden Fall noch ein bisschen auf Hamburg eingehen. Nicht nur, weil ich an der Strecke stand und auch so ein bisschen deinen Kampf um Platz 3 gesehen habe, sondern weil es halt auch einfach wirklich ein unfassbar spannendes Rennen war. Also ich habe wirklich noch so dieses Bild vor Augen, wo ihr Top 4 Frauen innerhalb von einer Minute da an der Alster langgefegt seid. Und das ist etwas, was man jetzt natürlich bei der T100 gesehen hat, aber im Ironman doch seltener der Fall war. Und jeder, der irgendwie sagt, naja, die Frauenrennen sind ja in der Regel ein bisschen langweiliger, den kann man nur sagen, wenn ihr in Hamburg an der Strecke gestanden hättet, dann wäre das nicht der Fall gewesen. Denn es waren ja auch gerade nachher am Ende, der Kampf um Platz 1 war wahnsinnig spannend, der Kampf um Platz 3 war wahnsinnig spannend. Also das Rennen hatte ja wirklich alles, was ein Ironman so beinhaltet. Aber ich find's halt ja, super interessant, dass du halt selber dich dann in die Form gebracht hast, am Start zu stehen und vor allem auch, und das ist ja das, was noch viel schwieriger ist, halt dieses breite Kreuz zu haben, so ein Rennen zu bestreiten, wie du es bestritten hast. Also, dass du das, denn das ist ja, das Training ist das eine, das würde ich sagen, machen ja 80% der Profi-Athletinnen mittlerweile oder Athleten mittlerweile gut. Also es gibt mittlerweile einfach sehr, sehr viele gute Trainer. Man kann die Müdigkeit immer besser scannen und ich glaube, wenn man viele Sachen richtig macht, dann stehen halt einfach die Athleten top vorbereitet am Start. Aber das, was nachher die Spreu vom Weizen trennt, das ist ja nachher doch irgendwie zwischen den Ohren. Und das finde ich halt schon wirklich sehr, sehr faszinierend, wie du das geschafft hast, halt mit breitem Kreuz in Hamburg in die Alster zu springen und dann dieses Rennen abzuliefern. Das ist vielleicht etwas, wo wir auch nochmal so ein bisschen näher drauf eingehen sollten, denn du hast es ja zwischen den Zeilen auch schon so ein bisschen gesagt, so breit war das Kreuz dann vielleicht doch nicht. Aber wie war so dieses Gefühl? Mit welchem Gefühl bist du in die Rennwoche und ins Rennen gegangen?
Also danke für, ja, also die Rennwoche selber, da war ich eigentlich wirklich entspannt und ja, recht positiv, dass ich gut drauf war. Also die letzten 2 Wochen vorher liefen dann wirklich, wirklich gut. Klar, so ein kleines Fragezeichen, es war schon beim Laufen einfach Also ich hatte jetzt nicht Angst, dass es nochmal was passiert, aber einfach, ob das gereicht hat, was ich halt machen konnte in der Kürze der Zeit. Aber ich finde immer, dadurch, dass das Laufen zum Schluss kommt und man davor so viel hat, worüber man auch nachdenken kann, kann ich das immer ganz gut ausblenden, also in den Tagen vorher. Und ja, was so ein bisschen schade war, also ich war mir wirklich eigentlich ziemlich sicher, dass ich besser schwimmen würde und bin dann, glaube ich, halt einfach so rausgekommen wie immer. Dadurch war das vielleicht von außen jetzt keine Überraschung, aber das war für mich so ein bisschen, ja, dann erstmal so ein kleiner Dämpfer, weil ich dann eben doch erstmal wieder auffahren musste.
Hattest du dann einen Zeitpunkt im Rennen, wo es dir beim Schwimmen aus den Fingern geglitten ist, also wo du gemerkt hast irgendwie, als sie das erste Mal durch die Brücke durch sind oder dann vielleicht an der Wendeboje, dass da die Gruppe, in der du gerne drin gewesen wärst, weggeschwommen ist, oder lief das einfach von Anfang an nicht so, wie du
es vorgestellt hast? Ja, also leider tatsächlich wirklich von Anfang an. Ich habe so eine kleine Theorie, die klingt aber eher nach einer schlechten Ausrede, aber ich friere wahnsinnig schnell. Also ich bin ja auch sogar letztes Jahr in Frankfurt wegen Unterkühlung raus. Da war es tatsächlich auch kalt und da war es auch anderen Mädels kalt. Aber mir ist es jetzt in letzter Zeit auch im Training aufgefallen, dass ich eigentlich, wenn ich mit Neo schwimme und die anderen ohne, ist mir eigentlich immer genau richtig. Oder wenn ich ohne Neo schwimme, ja, werde ich auch manchmal 2-3 Stunden nach dem Schwimmen immer noch nicht so richtig wieder warm. Und jetzt war die Alster ja nicht, also es war nicht super kalt, wir durften mit Neo schwimmen, aber ja, es war einfach, ich war trotzdem, also ich hätte mich nicht einschwimmen sollen, glaube ich. Ich war trotzdem dann einfach irgendwie nicht auf Betriebstemperatur und habe die Theorie jetzt auch erst danach aufgestellt, aber also es war nicht, dass ich währenddessen schon gedacht habe, mir ist kalt, aber ich, ja, frage mich natürlich schon, warum klappt es manchmal und manchmal nicht, und das habe ich jetzt wirklich mal geschaut, und bei den Rennen, wo es warm war oder auch Südafrika durften wir uns nicht einschwimmen, da bin ich gut geschwommen. Man lernt ja immer noch was dazu, auch nach 25 Jahren Triathlon. Und da verändert sich der Körper vielleicht auch einfach ein bisschen, aber das, ja, ich weiß nicht, ich habe mich eigentlich nicht schlecht gefühlt, aber hatte von Anfang an nicht das Gefühl wie im Becken. Also, genau, und dann bin ich eben, ja, mit so einem leichten Dämpfer, leicht genervt aufs Rad gestiegen. Und habe da aber ziemlich schnell gute Beine gehabt. Muss nochmal genau schauen, aber ich glaube, so die ersten 50 Minuten waren auch die stärksten von mir, wenn man die Leistungsdaten nimmt. Also war dann recht schnell in der Gruppe drin und konnte da dann wirklich ganz gut mitfahren und war, würde ich sagen, ein sehr, sehr faires Rennen. Also durch die Race Ranger ist es einfach wirklich so, dass sobald das Licht blinkt, muss man überholen, ob man will oder nicht. Und wir hatten die ganze Zeit einen Kampfrichter da, also was dann schon hart ist, wenn man nicht überholen möchte und ist halt gerade ganz hinten und rollt halt irgendwie zu nah ran. Dann waren mal so ein paar Spitzen drin, die ich eigentlich nicht so gerne gehabt hätte. Da muss man halt an 5 Mädels vorbei. Und in der zweiten Runde waren wir dann ja nur noch zu dritt, beziehungsweise dann irgendwann zu zweit, dann hatte Els Wisser noch den Platten und ja, dann war ich alleine am Ende. Und neben dem Radfahren bin ich natürlich zufrieden. Also ich glaube, da wäre es jetzt auch, ja, auch da gibt es weiteres Verbesserungspotenzial, aber damit kann ich auf jeden Fall ganz gut leben. Und
Du bist eine 4,20 gefahren und das war jetzt ja nicht viel zu kurz, es waren, glaube ich, 178 Kilometer, und das war auch das, was die Files eigentlich gezeigt haben. Das ist schon richtig, richtig stark. Und gerade auch gemessen daran, dass ihr halt eben den Race Ranger im Einsatz hattet und dass du ja auch eine Aufholjagd gemacht hast und jetzt dann nicht irgendwie ein großes Gruppenfahren hattest. Also das ist schon ein Brett. Trotzdem sagst du jetzt, du hast noch Verbesserungspotenzial. Also da kratzt man sich schon kurz vor dem Bart. Also
die zweitschnellste Zeit in den Top 18, die ich hier sehe, ist eine 4:25:48. Und Danny 4:20:47, also 5 Minuten schneller als 4:25:40 da. Also ja, fast 5 Minuten schneller als die zweitschnellste Radzeit hier in den Top 18 zumindest. Keine Ahnung, ob es dahinter noch irgendwie eine Frau gab, die schneller gefahren ist. Aber das ist ja schon, das ist auf jeden Fall ein richtiges Brett.
Ja, also hätte ich gar nicht gedacht, dass die Strecke so schnell ist, weil eigentlich so vom Asphalt war es hier und da doch eher schlecht. Und in der Innenstadt gab es schon, also auch durch die Hütchen, es gab schon einige Kurven oder es war technischer als als ich es erwartet hätte. Also die Strecke wurde ja nochmal verändert. Und ja, von daher hätte ich, also ich dachte so 4,25 bis 4,30 könnte realistisch gehen. Vielleicht 4,24, aber war ich dann selber ein bisschen überrascht, dass es so schnell ging. Und ja, ich freue mich aber tatsächlich auf technischere Strecken oder auch, wenn es doch ein bisschen drauf runter geht. Ich glaube auch, also das habt ihr auch schon öfter diskutiert, so eine ganz flache Strecke, wo man eben nie rausgeht, ist das jetzt anspruchsvoller oder nicht? Das ich finde es auf jeden Fall sehr anspruchsvoll, danach zu laufen, weil man halt wirklich sehr steif absteigt erstmal. Oder ich bin sehr steif abgestiegen und da braucht man wirklich so 3-4 Kilometer länger, bis man in seinen Schritt einfach gefunden hat. Also das finde ich das Schwierige daran. Also ich kann die Position offensichtlich gut und lange halten, aber ja, danach entspannt loszulaufen, sieht halt auch anders aus.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
War die Kälte für dich ein Thema? Also es war jetzt ja nicht kalt, aber es war schon so, als Zuschauer muss ich schon sagen, also am Ende des Tages war mir richtig kalt, weil es einfach auch gewindet hat. Also es hat ja ziemlich stark gewindet. Ich glaube auch tatsächlich, dass der Wind ein Großteil dieser oder ein Faktor gespielt hat, dass die Zeiten so schnell waren, denn ihr habt ja einfach bei dem gut asphaltierten Abschnitt am Deich, der vorher auch schon bei der Radstrecke war, hattet ihr Rückenwind, das hat euch ja richtig rausgeblasen, also da seid ihr ja die ganze Zeit eigentlich in der ersten und in der zweiten Runde über 50 gefahren und dann seid ihr rüber gefahren, der neue Abschnitt der Radstrecke und der war dann ja so ein klein bisschen geschützter, also das heißt der Abschnitt, wo ihr dann viel Gegenwind hattet oder Seitenwind hattet, der war so ein klein bisschen geschützter, da waren dann mehr Richtungswechsel, also ich glaube der Wind hat euch tatsächlich in die Karten gespielt. Ich bin 2 Tage später auf der Strecke gefahren und da war der Wind minimal anders. Der war auch extrem stark, aber minimal anders und da war es halt überhaupt nicht mehr schnell. Also da habe ich gedacht, das wäre spannend gewesen. Dann wären die Radzeiten wahrscheinlich 15 bis 20 Minuten langsamer gewesen. Aber der Wind, der war halt da und es waren ja auch nur so 16, 17 Grad und ich glaube, beim Laufen war das eher positiv. Aber hast du beim Radfahren ein Kälteempfinden gehabt oder warst du da so in deinem Film, so in deinem Fokus, dass du das gar nicht empfunden hast?
Also Wind sehe ich genauso. Beim Radfahren war mir tatsächlich war es genau richtig. Also da war ich war ich auch recht schnell warm. Also es ging ja auch erstmal so ein bisschen hoch nach dem Schwimmen. Also da und ich bin halt recht hart angefahren. Dadurch war mir eigentlich schnell warm. Ich habe tatsächlich beim Laufen dann gefroren. Also ob das jetzt dann die Temperatur war oder einfach weil der Körper dann doch irgendwann genug hat oder mit der Wärmeregulation da nicht mehr so ganz hinterherkommt. Und eben beim Schwimmen am Ende habe ich gemerkt, dass ich die Frequenz gar nicht mehr richtig halten kann. Also da habe ich jetzt nicht gefroren, aber ich war, ja, wie ich schon erzählt habe, so ein bisschen steif einfach eingefroren.
Aber du bist auf jeden Fall vom Rad gestiegen und warst in the mix. Also das war dann schon so, wo man gedacht hat, krass, jetzt ist Dani einfach wieder vorne mit dabei. Wie war das? Ich meine, die Stimmung war, glaube ich, schon wirklich sehr, sehr gut. Also da ist sehr, sehr gut. War es eigentlich dein erster Start in Hamburg? Ja, beim Ironman?
Nee, ich habe die Erstauflage gewonnen, 2017.
Stimmt.
Genau, das war ja noch eine ganz andere Radstrecke und habe auch den Duathlon gemacht in dem Jahr. Die Stimmung war super. Also ich fand zwar gegen Ende oder eher so zweite, dritte Laufrunde wurde es dann immer mehr, hat sich's gefüllt, aber es war, also ich finde die Strecke eh super kurzweilig und schön zu laufen. Auch bei euch da hinten. Ich habe zweimal gedacht, Nick wäre da, aber es war, glaube ich, Ruben.
Ich war nicht da.
Und hab da noch nachher, der ist noch im Fuschel. Ja, genau.
Aber da muss es dir gut gegangen sein.
Ja, die ersten 2 Runden ging's mir noch gut, genau. Als ich dann in Zeitlupe in der letzten Runde bei euch vorbeigelaufen bin, da und da habe ich dich ja kurz gefragt, ob du mir Splits nochmal geben kannst, weil da läuft man dann schon so wirklich, wie als hätte man ein Gummiband von hinten und wird festgehalten und man kommt irgendwie nicht mehr von der Stelle. Und dann bekommt man eben auch, ich glaube teilweise einfach auch Splits vom Tracker, die man vielleicht lieber nicht hören würde oder wo man denkt, lieber will ich denn irgendwie, wie es jetzt gerade ist, wissen. Und da war ich dann ganz, ganz dankbar,
Aber lass uns mal am Anfang reden, weil da war ja wirklich überhaupt nicht klar. Also ich habe es angesprochen, ich glaube bei Kilometer 13 waren die Top 4 Frauen wirklich innerhalb von einer Minute Und das war ja einfach schon echt ein krasses Battle. Und da ging es ja auch noch gut. Also das hat man ja gesehen, da sahst du stilistisch auch wirklich noch gut aus. Und da war die Jackie Herring dabei, Maya Storge-Nielsen und halt auch Fenella Langridge. Also das war ja schon wirklich so, wo man gedacht hat, alter Schwede, jetzt geht's hier ab.
Ja, also da habe ich versucht, da möglichst wenig drüber nachzudenken und einfach mein Tempo zu laufen. Was so ein bisschen mir das erschwert hat, war, ja, dass ich eigentlich einen Tick schneller gelaufen bin, als ich wollte, also so 405 bis 408, und in dem Moment hat Maya mich überholt mit wahrscheinlich 350 oder 55, und da dann irgendwie zu sagen, ja, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt zu versuchen, da mitzulaufen, weil das wird, also sonst werde ich so hochgehen hinterher, ich bleibe jetzt hier dabei, aber es war trotzdem hat es mir natürlich nicht so gut gefallen, also dass die da so so schnell irgendwie an mir vorbei sind, aber ja, das, also ich glaube, spätestens nach der zweiten Runde hat dann eigentlich jeder irgendwie nur noch mit sich selbst zu tun. Also dann kommen ja bei jedem auch Schmerzen oder einfach der Kampf überhaupt mit dem Marathon. Also da dann noch groß zu reagieren auf Tempoverschärfungen. Gut, vorne, die beiden haben sich ja noch richtig gebettelt, aber das kann halt auch wirklich in eine andere Richtung losgehen. Also wenn man da dann, also bei mir wäre es mit Sicherheit, wenn ich da mitgegangen wäre, wäre es zu schnell gewesen. Und den Punkt muss man halt schon wissen für sich und dann bei sich bleiben, ja.
Aber wie war das dann im Rennen? Also als du dann so, waren dann diese Gedanken im Vorfeld, hat das Training gereicht, war das dann alles weg, und bist du dann jemand, der sich dann einfach wirklich extrem auf den Moment konzentrieren kann? Also du hast es angesprochen, Fenella Langridge, also jetzt böse gesagt, war es jetzt Platz 3 und 4, war ein bisschen Kampf, Not gegen Übel, so, und die ersten zwei,
das war halt... Die sahen auf jeden Fall dynamischer aus, ja.
Genau, die sahen auf jeden Fall dynamischer aus, aber das war halt also auch die Situation, die du angesprochen hast in der zweiten Runde, als Maya an dir vorbeigelaufen ist. Also natürlich denkt man dann, laufe ich da jetzt mit oder nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch eine Maya Hobbs geht, wenn sie da halt in diesem 3,50er Schnitt anläuft, die ist ja auch da. Und du hast es gesagt, also das kann dann halt wirklich auch ganz schnell damit enden, dass es dann halt auch bei solchen Topläufern irgendwie zu Gehpausen kommt oder dass es dann einfach da auf einmal darum geht, ins Ziel zu kommen. Also das ist ja wirklich so das Spannende bei den Rennen der Profis, also wo es halt tatsächlich um Platzierung geht, dass du halt schon irgendwie im Rennen dabei sein willst, aber trotzdem immer noch im Rahmen deiner Möglichkeiten bleiben musst. Und du hast es gesagt, wenn du jetzt 4,5, 4,8 angelaufen bist und vermutlich eher so auf einen 3-Stunden-Marathon vielleicht knapp drunter spekuliert hast, was dann eher so 4,10 bis 4,12 ist. Und da sind halt diese 5 Sekunden, die können ja schon entscheidend sein. Und die können dann wirklich dafür sorgen, dass man dann ratzfatz nachher nur noch eine 3,10 läuft. Und das hätte dann halt nicht mehr für Platz 3 gereicht bei dir. Also das ist ja schon immer extrem schwierig, dieses bei sich bleiben und dann halt trotzdem noch in the mix zu bleiben, also im Kampf ums Podest. Was geht da so in deinem Kopf vor? Also wie kriegst du das hin? Denn der Kampf um Fenella Langridge oder mit Fenella Langridge um Platz 3, der war dann ja auch da. Da hast du dann ja auch noch ein bisschen reagiert. Da warst dann doch recht dankbar, als du gehört hast, dass es 6 Kilometer vorm Ziel dann doch noch 1,55 war. Sie konnte ja auch nicht mehr so richtig antworten. Aber wie ist das bei dir? Was geht da im Kopf ab?
Ja, genau. Ich finde tatsächlich den Moment, wo es einem noch gut geht oder sehr gut geht, schwieriger, weil man da ja noch reagieren könnte oder halt in beide Richtungen reagieren könnte. Und also da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, was könnte jetzt alles passieren. Also in Südafrika, ja, hatte ich mir das ja auch anders vorgestellt, dass ich das bis zum Ziel schaffe. Aber vielleicht habe ich halt so ein bisschen im Kopf gehabt, du musst dich auf dich konzentrieren, weil alles andere bringt nichts. Also ich glaube, ja, so dieses bleib bei dir, oder das habe ich auch von außen oft gehört, das hilft dann, und so das als Mantra irgendwie zu haben, das hilft tatsächlich am besten. Oder sich halt abzulenken mit der Atmung oder versuchen auf technische Sachen zu achten, auch wenn man es nach außen nicht sieht, dass es umgesetzt wird. So die Konzentration darauf hilft ja schon trotzdem und lenkt halt irgendwie ab oder führt dazu, dass man halt bei sich bleibt.
Aber hattest du Angst, das nicht ins Ziel, also jetzt, natürlich schaffst du es ins Ziel, aber jetzt, dass du die Pace, die du gelaufen bist, dass du das nicht mehr durchziehen kannst? Also gerade auch, weil du wusstest, dass die Vorbereitung dann doch nicht so war, wie du es gerne gehabt hättest.
Also darüber habe ich nicht nachgedacht. Das ist eigentlich im Rennen auch dann immer wie weggeblasen. Also das hat man eher, oder habe ich eher so in der Woche vorher solche Gedanken mal, aber im Rennen dann nicht mehr, aber klar, das ist nicht bis ins Ziel oder dass man die Pace nicht bis ins Ziel hat, das bekommt man ja jeden Kilometer schwarz auf weiß auf der Uhr gezeigt. Ja, da an dem Schlüssel muss ich auf jeden Fall auch noch, oder den habe ich noch nicht geknackt, wie man das halt schafft, ist das Tempo, was man theoretisch eigentlich von den Trainingswerten her auch können sollte, müsste. Ja, wie man das halt einfach dann schafft. Also diese 3 Stunden, die wurmen mich ja schon eine Weile so ein bisschen. Und eigentlich sollten die gehen, aber...
Ich wollte ganz provokant gerade mal fragen, was dich mehr wurmt, das schlechte Schwimmen oder dass es dann doch wieder knapp nicht unter 3 Stunden gereicht hat, was ja irgendwie, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie viele Ironmans du jetzt schon gemacht hast mit einer 303, aber wahrscheinlich kommen da einige, kannst du da aufzählen. Und immer so dieses knapp dran und von Trainingsergebnissen müsste es eigentlich easy drin sein, diese 3 Stunden zu brechen. Und das ist auch dann bei dir egal, ob es dann manchmal um Platz 5 geht oder um den Sieg und du gewinnst. Oftmals steht dann da dieses knapp über 3 Stunden eben. Was wurmt dich dann mehr? Das ist dann mit dem Schwimmen, obwohl es irgendwie im Becken dann doch besser läuft, du Verbesserungen siehst und dann im Rennen irgendwie im offenen Wasser dann doch wieder in Anführungsstrichen wie immer ist oder dass es dann beim Laufen oft dann, aber auch krass, ich meine, kaum Laufvorbereitung und trotzdem 3:03 wieder, schlechter wird es dann auch nicht bei dir.
Ja, also in dem Fall wohnt mich das Schwimmen mehr, weil ich glaube halt einfach, dann kann man das Rennen ganz anders gestalten, also wenn ich halt trotzdem die Stunde so anfahren kann oder vielleicht dann auch, wenn die Gruppe vielleicht noch gar nicht zusammen ist, vielleicht auch ein bisschen länger hart anfahre, dann ja, kann ich das Rennen halt ganz anders oder könnte ich das Rennen ganz anders gestalten. Also das wurmt mich mehr. Und ich glaube, beim Laufen sehe ich im Moment doch eher das Positive, also dass es ja überhaupt so geklappt hat. Also vor 6 Wochen war ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt am Start stehen kann und ja, oder ob überhaupt, also wie gesagt, ich dachte, ich hätte wirklich eine schlimmere Verletzung mir zugezogen und dann ist ja auch schnell mal irgendwie eine ganze Saison dahin. Also da kann ich schon die positiven Sachen sehen, aber natürlich habe ich auch da weiter Motivation mitgenommen. Ja.
Aber hast du denn in der Vorbereitung Long Run machen können? Also jetzt auf Hamburg?
Ja, ich habe dann einen 30er, habe ich, 28er habe ich gemacht, ja. Ja.
Und der war wann? So 10 Tage vorher, 2 Wochen vorher? Oder hast du den wirklich
direkt der war 13 Tage vorher, ja. Was ich schon recht, also für meine Verhältnisse schon recht nah dran fand. Also sonst mache ich das lieber so 2,5, 3 Wochen vorher. Aber ja.
Aber hast du schon gehabt? Also ich glaube, das ist ja,
einen hatte ich,
die
genau.
Werte, ob ihr die Werte von Lars Wichert gesehen habt, das war ja so, wo man gedacht hat, okay, man muss gar nicht mehr trainieren und auch als
Amateur. Ja, ich mach das jetzt wie Lars. Dann,
ja. Genau, halt du dich lieber an Lars Wichert und nicht an Paul Ripke. Dann geht das Ganze auch nach vorne los.
Absolut.
Nee, aber das finde ich sehr positiv zu hören, weil wenn du dir jetzt auch gesagt hast, ja, ich habe vorher einen Long Run gemacht, der war 15 Kilometer lang, dann würde ich meine Trainingsmethodik völlig hinterfragen.
Also einen habe ich tatsächlich für den Kopf, glaube ich, auch gebraucht. Also ob es jetzt, ob man schneller oder langsamer mit oder ohne, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen, irgendwann muss man die machen. Also ich glaube, die Kilometer braucht man irgendwann. Aber ja,
wenn man nicht Lars heißt, dann braucht man sie auch nicht. Aber also nee, ich bin da auch, ich bin da.
War ich da deutlich sicherer, oder was so die Länge angeht.
Ja.
Und das Training ist ja auch nicht weg. Aber klar, so, ich finde, da manchmal wirklich ist es für den Kopf vielleicht fast wichtiger als für den Körper, das wollte ich damit sagen. Also, dass man da irgendwie sicher ist, ja, auch das Tempo anlaufen zu können oder halt sich zuzutrauen.
Absolut. Ja, und zu der Geschichte Nicky Boy mit dem Schwimmen und dem Laufen, da gucke ich dann natürlich immer gleich als Trainer drauf. Und da ist es ja tatsächlich so, muss man auch sagen. Ich meine, Dani, du hast gerade gesagt, du würdest eine ähnliche Taktik anwenden, auch wenn du jetzt vorne mit aus dem Wasser rauskommst. Aber ich glaube ja tatsächlich, dass das schnellere Schwimmen dazu führt, dass der Marathon dann nachher vielleicht unter 3 Stunden gelaufen werden kann, weil man halt einfach diese Körner, also beim Schwimmen, das ist ja das Absurde daran, je besser du schwimmst, desto lockerer kannst du vorne in der Gruppe mitschwimmen. Das heißt, desto weniger Zucker haust du nachher raus, was dir nachher beim Marathon fehlt. und auch das, was du in der ersten Stunde, in den ersten anderthalb Stunden halt sparen kannst, um halt diese Aufholjagd zu starten. Also wenn du jetzt in der ersten Stunde 15 Watt weniger fährst. Genau, schwimm einfach schneller, ja, Dani. Ja. Komm einfach vorne mit raus und dann läufst du auch einen 250er Marathon. Das ist so einfach. Aber so ist es halt, wenn man von draußen raufguckt. Aber das ist ja wirklich das Perverse daran. Also das ist ja auch so, wenn man eine Maya anguckt, ich meine, die kenne ich jetzt auch seit 2010, als sie Golftrainerin im Club La Santa war. Und da hat sie irgendwie so ein klein bisschen Triathlon gemacht. Und die Entwicklung, die habe ich wirklich hautnah mitverfolgt, quasi wie sie zur Weltklasseathletin geworden ist. Und wo ich dann tatsächlich überrascht war, dass sie ja als Dritte aus dem Wasser rausgekommen ist. Also sie hat ja wirklich die Verfolgergruppe aus der Alster geführt. Und dann ist sie halt einfach die ganze Zeit vorne mit dabei. Und das ist schon krass, was dieses Schwimmen, und da sind wir jetzt auch schon länger, das Frauenniveau gleicht sich halt dem Männerniveau immer mehr an. Und wenn man halt Top-Rennen gewinnen will, das ist halt so, darf man sich einfach keine Schwäche mehr erlauben. Das ist so. Ja. Und dass dann halt auch die eine Sache zur anderen führt, dass man dann halt einfach auch, so wie du jetzt, mit einer besseren Schwimmposition oder Ausgangsposition dann halt auch beim Marathon halt noch so ein paar Körner hat, das ist halt einfach eine Tatsache. Aber ist natürlich, das ist ja auch das, was das Ganze so Spaß macht und nicht nur aus Athletinnen-Sicht. Also in dem Fall macht es dann vielleicht keinen Spaß, wenn man sieht, dass das intensivierte Schwimmtraining doch nicht zu dem führt, was man gehofft hat. Aber auch als Trainersicht, dass man dann halt einfach denkt, oh Mann, wie schaffe ich das, Person XY in die Position zu bringen, dass dann halt das nachher abgelaufen oder abgerufen werden kann. Und das ist halt so interessant, dass du jetzt sagst, oh, du wärst so gern Marathon gelaufen, weil die Rike Güber, die ich ja trainiere, die ist dann ja 12. geworden und die hat natürlich genauso mit diesen 3 Stunden geliebäugelt und ist noch viel, viel weiter aus dem Wasser rausgekommen, weil sie eine wirklich fiese Handverletzung hatte und hat dann eine ähnliche Aufholjagd gestartet, nicht in deinem Rahmen, aber ist auch für ihre Verhältnisse wirklich sehr, sehr, oder für alle Verhältnisse sehr stark Rad gefahren und hat dann beim Laufen letztendlich das Gleiche erlebt wie du, und die ist dann natürlich auch so, dass sie sagt, oh Mann, ich wäre jetzt eigentlich schon gerne mal unter 3 Stunden gelaufen, aber das geht halt auch nicht so einfach, und das ist ganz interessant zu sehen, selbst wenn du als Profi relativ neu dabei bist, ist es eine Riesenherausforderung, als auch wenn man jahrelang auf diesem Weltklasse-Niveau ist, wie du es bist. Und trotzdem dreht es sich letztendlich immer um das Gleiche. Wie schaffe ich es, weiter vorne aus dem Wasser rauszukommen, um dann halt irgendwie beim Laufen meine Karten zu sprechen. Und das ist ja das, was dann doch auch irgendwie wie Spaß macht und was bei dir jetzt ja wahrscheinlich auch eine Riesenmotivation ist, weil du halt einfach gesehen hast, du bist halt einfach noch dabei.
Ja, auf jeden Fall. Also dafür war es wirklich einfach gut für mich selber jetzt, einfach nur mir selber das mal wieder beweisen zu können, dass es schon noch Sinn macht, das Ganze noch weiter zu verfolgen. Und ja, vor allem auch mal wieder richtig Spaß gemacht hat. Also, und ich glaube, das muss am Ende so sein, sonst geht es halt einfach nicht im Alltäglichen, ja, da so dran zu bleiben.
Was macht dir am meisten Spaß? Eher so ein Rennen, wo du dann wegfährst, alleine in Führung bist und läufst und dann versuchst, alle abzuwehren und so ein Rennen alleine machst, oder wie jetzt, wo es ja wirklich, Nils hat es beschrieben, und auch nach dem Ironman Hamburg hatten wir kurz gequatscht und Nils war wirklich noch so, da war der noch so richtig on fire und Alter, das war so geil hier, die 4 ersten Frauen, alle innerhalb einer Minute sind die hier entlang gerannt und boah, dann Dani da, der Kampf noch, und dann, die hat ja gar kaum Laufkilometer und dann läuft die da auf Platz 3. So, das ist ja für uns, wenn wir Fans von draußen zugucken, ich glaube, was ich jetzt gerade versucht habe zu vermitteln, so ein bisschen, Nils war so richtig hyped, dass er das Rennen live gesehen hat und da war und dass es dichter wird, auch bei den Frauen, dass das nicht irgendwie, also keine Ahnung, man hat es jetzt auch, kannst du auch vielleicht nochmal dazu dann oder darauf beziehen, San Francisco, T100, Taylor Nipp war vorne weg und da war das Rennen natürlich sowas von schnell gegessen und nicht mehr spannend. Wobei dann im Gegenzug bei den Männern das bis zum dritten Platz auf der Ziellinie erst entschieden wurde, und Hamburg ja genau das gleiche, in Ironman doppelte Länge oder viel mehr, dreifache Länge fast, einfach so nah alles zusammen zu haben und erst wirklich so bei Kilometer 30 irgendwie, dass du sagst, ja, wahrscheinlich ist jetzt entschieden, aber wer weiß, vielleicht geht noch wer irgendwie hoch und hat energetisch noch ein Problem. Also das ist wirklich bis ins Ziel so spannend, dass die Frauenfelder so viel dichter werden. Was macht dir da als Athletin mehr Spaß? Jetzt für uns als Zuschauer ist es klar, aber so ist es so dieser Kampf auch klar. Ist es dann um Platz 3 jetzt gewesen und nicht um den Sieg? Aber was macht dir da mehr Spaß?
Also es hat natürlich beides was. Im Nachhinein ist es natürlich immer cool, wenn es spannend ist. Oder jetzt, wenn ich jetzt, mir fällt jetzt gerade halt Challenge Rot ein, wo ich mit 9 Sekunden gewonnen habe. Sowas ist natürlich im Nachhinein total cool. In dem Moment wünscht man sich schon irgendwie entspannter. Oder ich sag mal, ja, man muss natürlich auch mit den Karten spielen, die man hat. Also ich habe halt jetzt leider nicht die Karte, ich schwimme 10 Minuten schneller als alle und kann dann mein Ding machen. Also die würde ich gern haben. Oder wenn ich jetzt eine ziehen könnte, wäre es die. Aber es ist ja auch total cool, wenn man einfach merkt, man ist mit dabei oder man kann wirklich das Rennen so mitbestimmen oder mit, also ja, einfach im Mix dabei sein. Und klar, aber wenn ich es jetzt aussuchen müsste, dann wäre es natürlich irgendwie vorne weg und das Schaffen zu retten. Also das ist immer natürlich immer schöner. Ja. Aber deshalb freue ich mich halt auch auf Radstrecken, wo ich meine Karte halt vielleicht ein bisschen besser spielen kann, weil da gab es jetzt natürlich schon recht wenig Möglichkeiten. Also jetzt hatte ich zwar die schnellste Radzeit, aber einfach wirklich ja, vielleicht auch durch technische Abschnitte oder dann geht es doch mal rauf runter. Also es war ja doch sehr gleichförmig, so würde ich es beschreiben.
Hamburg ist flach. Aber ist es so Hamburg dieses Wegfahren, die Karten spielen, weil es dann vom Kopf her, sage ich jetzt mal, einfacher ist, weil du nicht so bedrängt wirst oder vielleicht nicht die ganze Zeit so im Kopf hast, ich muss jetzt pushen, weil wenn ich jetzt irgendwie einen Schritt rausnehme, kommt von hinten wer und ich werde nur noch Vierte jetzt auf Hamburg bezogen. Ist es daher so ein bisschen dieses oder auch dann, wenn du es jetzt mal sich zurückerinnerst an Rot, ich meine, das war dann auch ein Ding, was auf der Finishline irgendwie gefühlt erst entschieden wurde oder definitiv erst entschieden wurde. Ist es so dieses, weil es mental dann doch deutlich anstrengender ist, wenn man nebeneinander läuft oder in ganz kurzen Abständen hintereinander und genau weiß, wenn ich jetzt einen Fehler irgendwie mache, dann verliere ich hier das Ding. Wobei, wenn du vorne weg bist, erstmal gefühlt ja so ein Sicherheitspuffer da ist und sich das ein bisschen einfacher läuft. Oder warum würdest du das jetzt entscheiden?
Auch da, wenn man jetzt die Karte hätte, ich laufe sicher 2:50. Vielleicht würde ich dann ein bisschen entspannter Rad fahren. Aber ich habe halt ja vor allem diese Karte, dass ich da den Unterschied machen kann oder dann halt eben auch muss, wenn ich vorne mitspielen will. Und ja, wie gesagt, die erste und dritte Karte noch ein bisschen anzugleichen, ist halt weiter das Ziel. Aber nee, ich finde es, also es macht auf jeden Fall Spaß, so dieser direkte Kampf. Ist halt schöner, wenn man am Ende die Nase vorne hat. Und ja, wie gesagt, da ich würde es jetzt nicht unbedingt als Wackeldisziplin bezeichnen, weil ich weiß beim Laufen schon auch, was ich kann, aber ja, sicher nicht meine stärkste Karte.
Aber wo kommt das bei dir her? Also du hast es gesagt, dass das letzte Jahr jetzt bei dir wirklich so war, dass du gedacht hast, boah, lohnt sich dieser ganze Aufwand noch? Ich meine, wie gesagt, du bist Mama, zweifache Mama, hast ein Familienkonstrukt, sage ich jetzt einfach mal, um dich herum und jeder, der Eltern oder die Eltern sind, die wissen, was das bedeutet und Spitzensport ist halt einfach nicht nur das Training abarbeiten und du hast es gesagt, 30 Stunden, das ist jetzt sicherlich nicht so selten der Fall, 25 Stunden werden es immer sein und das ist die reine Trainingszeit, also die Vor- und Nachbereitung, da ist man halt relativ schnell bei einer 38 bis 45 Stunden Woche. Also das ist ja schon wirklich so ein, das ist schon ein Brett und wo kommt das her, dass du halt einfach so diesen, also es macht dir Spaß, da brauchen wir glaube ich gar nicht drüber zu reden, aber was ist das so ein Grundoptimismus, dass du einfach sagst, nee, das geht einfach gut weiter, selbst wenn dir irgendwie so viele Sachen zwischen die Beine gestellt wird, wie jetzt im vergangenen Winter, ist das Trotz oder was ist das? Ist das Sturheit vielleicht, aber ist Dani Bleimel einfach nur stur und sagt jetzt erst recht?
Das habe ich mich tatsächlich jetzt in der letzten Zeit auch öfter gefragt, ob es ja, warum ich jetzt genau in der Situation dann unbedingt nochmal zeigen will. Also, weil ich habe für mich jetzt eigentlich nicht das Gefühl, dass ich mir noch beweisen muss. Also da ist es eher so, dass ich will, also dass ich halt das Gefühl habe, ich habe noch nicht alles Potenzial rausgeholt und das motiviert mich auch schon trotzdem weiter noch. Aber ja, man muss halt irgendwie mit den Umständen arbeiten, die man hat. Und die waren halt schon mal, also die waren schon mal leichter und ja, vielleicht auch so, dass, also ich will jetzt nicht sagen, dass der Rest der Familie auf der Strecke bleibt, aber die müssen schon oft zurückstecken oder es wird natürlich irgendwie um mich geplant oder es ist einfach so gesetzt. Und für mich wiederum sind eben Moritz Arbeitszeiten gesetzt. Also er muss ja zu einer bestimmten Uhrzeit da sein und ich kann dann eben mit den Bedingungen arbeiten oder muss dann schauen, wann bekomme ich meine Arbeit sinnvoll erledigt und ja, da so ein bisschen die Bälle in der Luft zu halten, dass halt alle dabei gut wegkommen. Also jetzt gestern Abend zum Beispiel bin ich dann nicht zum Elternabend gegangen, weil Moritz halt ein bisschen zu spät war und ja, man dann einfach auch irgendwann mal irgendwie noch eine Stunde sich am Tag gerne sehen möchte. Und ja, auch in dem Bereich ist es dann, bin ich halt nicht zufrieden damit, wenn ich das, also ich will natürlich auch zum Elternabend gehen und irgendwie für Marlon, also ist mir genauso wichtig. Und manchmal klappt es dann aus eben den Gründen oder die jeder kennt, die der Alltag halt mit sich bringt, nicht. Und ich bin dann schnell sehr unzufrieden und will da halt auch perfekt sein so, oder es gut machen. Und ich glaube, wenn man da das schafft, das halt nicht als negativen Druck zu empfinden, sondern einfach als Herausforderung zu sehen, so in jeder Rolle irgendwie sein Bestes zu geben, so würde ich es beschreiben, dann ja, hat man auch die Balance da. Und ich habe halt ein paar Rollen und ja, auch so zum Beispiel, wann ist man eine gute Mutter? Ist man das jetzt, wenn man 24 Stunden bei den Kindern ist oder ist man, wenn man die Zeit, die man bei ihnen ist, halt 100% da ist? So. Und ja, dadurch ist zum Beispiel Sachen wie Social Media waren, glaube ich, schon mal besser. Habe ich schon mal besser gemacht. Und da sage ich aber, das ist mir dann halt vielleicht in dem Moment im Zweifel halt nicht wichtig oder ist das andere wichtiger? Also man muss, glaube ich, die Prioritäten richtig setzen oder für sich halt wissen und ja.
Also hast du einfach gemerkt, dass du mit dem Sport noch nicht durch bist, sondern dass du einfach noch Lust hast, diese Bälle zu jonglieren, die du jonglierst und vor allem halt auch noch, und das finde ich halt sehr interessant, einfach auch noch Potenzial siehst. Also dass du halt einfach schon noch sagst, ich habe einfach, ja, die Reise ist noch nicht zu Ende. Also weil ich halt einfach noch, ja, Potenzial, genau, sehe, genau. Und das möchte ich gerne ausschöpfen.
Ja, also die Frage, wann bin ich eine gute Sportlerin, die ist ja recht gut messbar oder recht gut, ja, sieht man schwarz auf weiß. Und ja, wenn es jetzt darum geht, zu entscheiden, macht das noch Sinn oder macht es mir vor allem noch Spaß, dann spielt da halt viel mit rein. Also sind halt viele Faktoren, aber irgendwann muss halt auch mal wieder ein Ergebnis her, damit das Gesamtkonstrukt funktioniert. Und ja, im Moment, also ich glaube, wenn es halt mal halt nur noch das Trainieren Spaß macht und man bekommt aber die Brötchen halt nicht mehr auf den Tisch, dann muss man da ja auch schauen, wie geht das weiter. Und ja, da haben wir halt viele Herausforderungen, aber ja auch viele Möglichkeiten. Also ich meine, im Moment ist ja wirklich eine sehr gute Zeit, Profi zu sein. Man kann sich spezialisieren oder kann schauen, wo liegen die Stärken, auf was kann ich meinen Fokus setzen. Und da ist jetzt für mich die Ironman Pro Series halt wirklich sehr spannend und ja, kam auf jeden Fall zu einem guten Zeitpunkt.
Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen auch von mir. Ist jetzt so, wegen der Pro Series musst du natürlich auch ein paar 70-30 machen, spezialisieren, wenn es jetzt nur nach Stärken-Schwächen-Profil gehen würde, würdest du sonst wahrscheinlich sagen, ich bringe 10 Ironmans mit ein, wenn ich dafür Punkte kriegen würde, dann wäre es auf jeden Fall einfacher für dich, richtig, richtig weit oben zu ranken, als wenn du jetzt noch 70-30 racen musst. Wie schwierig ist das jetzt für dich, da dieses Spiel zu machen? Du hast es eben schon gesagt, jetzt muss ich irgendwie wieder so ein bisschen Legspeed machen, dass da was reinkommt, weil habe ich vor Hamburg nicht und vor Südafrika vielleicht auch nicht. Und dann, was war es, 3 Wochen, 4 Wochen danach ist schon wieder ein Ironman. Das heißt, ich muss auch die langen Sessions irgendwie machen. Also es ist alles ein sehr großes Jonglage-Spiel, sage ich jetzt mal. Wobei man natürlich, wie du gesagt hast, bei dir immer wahrscheinlich den Sport, wenn du es noch professionell machen musst, an oberste Priorität setzen muss, weil wenn da irgendwo was ausfällt, sieht man das sofort in den Leistungen eben und dann fällt halt mal was wie Social Media oder sowas hinten runter. Ist halt so und kann glaube ich jeder nachvollziehen, aber wie versuchst du das so hinzubekommen jetzt mit der Pro Series, weil da wird ja dann auch das Ziel sein, jetzt klar einmal Rennen zu gewinnen, aber noch zusätzlich durch diese neue Serie ist da natürlich auch eine super geile Chance, sich hoch zu positionieren. Gerade jetzt dritten Platz hast du jetzt erstmal schon mal ein gutes Ergebnis stehen, die ersten Punkte eingefahren. Was ist da jetzt so das Ziel beim 70-3? Einfach irgendwie gucken, dass du da Punkte mitnimmst und auch eine solide Platzierung machst, aber Fokus bleibt auf der Langdistanz 4 Wochen später? Oder ist es jetzt schon sehr wichtig, das Rennen, dass du da auch performst?
Also es ist auf jeden Fall auch wichtig. Also die haben ja den Hashtag Every Second Matters. Und da will ich natürlich, ja, ob es dann Platz, also eine Startliste gibt es noch nicht, aber deswegen Platzierungsziel finde ich dann jetzt erstmal schwierig. Aber halt, genau, erstmal eins. Also eins wäre natürlich optimal, dann wären es 2.500 Punkte. Nee, genau, und der Ironman Vitoria ist eben nur 2 Wochen danach. Also der ist halt, also 6 Wochen nach Hamburg, genau, und 2 Wochen nach Les Arbres. Ja, auch da, also jetzt, ich meine, ich habe jetzt 1 von 5 Rennen, also muss schon noch ein bisschen, muss noch viel passieren, damit ich da irgendwie weit vorne lande. Nizza hat ja dann die größte, also gibt 6.000 Punkte und auch da muss man ja dann irgendwie schauen, dass man von der Zeit nicht viel Zeit, also möglichst wenig Zeit verliert, egal welche Platzierung das dann ist. Und das finde ich aber eigentlich ein schönes, oder auch von außen halt sehr leicht nachvollziehbar. Also es ist nicht irgendwie, die Leistung wird nicht irgendwie bewertet, sondern es ist wirklich leicht zu verstehen. Und ja klar, das müssen halt auch diese 4 Rennen, die jetzt dann noch kommen, also Zell am See werde ich dann noch machen, müssen halt auch irgendwie alle gut laufen, damit das ja am Ende passt. Aber einfach so den Fokus darauf zu legen, finde ich halt sehr spannend. Das sind jetzt eben die europäischen Rennen. Also man könnte ja auch sehr viel reisen. Das ist zum Beispiel was ich bei der PDO oder T100 Tour, die ich auch super spannend finde, aber da wäre bei mir einfach von vornherein das gar nicht machbar. Also ich würde das wirklich nicht organisiert bekommen, so viele Rennen über See zu machen. Und ja, deswegen ist das einfach, also jetzt ganz unabhängig von meinem Stärken- und Schwächenprofil, kommt mir das natürlich auch eher entgegen, aber ja, finde ich sehr, sehr gut machbar, oder wir bekommen das, werden das irgendwie umgesetzt bekommen.
Ist dann deswegen auch so eine, also weil du jetzt gesagt hast, Zell am See wirst du dann noch machen, ist dann so Taupo und so aufgrund dieser Reise dann auch eher wahrscheinlich raus bei dir?
Also da müsste ich mich jetzt auch erstmal qualifizieren. Ich glaube, den Slot würde ich auch annehmen, aber eher als
Backup.
Ja, ich will jetzt nicht sagen Backup, aber ja doch, als Backup, wenn halt bei einem anderen Rennen was schief gehen würde. Also ich würde jetzt nicht hinfliegen, nur in Anführungsstrichen Punkte für die Pro Series zu sammeln, sondern wenn ich bei einer WM starte, dann will ich auch in der Form sein, bei einer WM zu starten. Und dafür wäre Neuseeland dann schon weit, um nur hinzufliegen. Aber in dem Fall wäre es halt, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in Les Arbres die Quali hole und in Zell am See habe ich einen Defekt, dann gibt es natürlich nicht mehr viele Rennen. Und dann würde ich mich, glaube ich, ärgern, wenn ich den Slot jetzt in Les Arbres nicht annehme und mir dann halt die ganze Serie damit irgendwie die Chance vertue. Aber Taupo ist jetzt für mich wirklich nicht der Saisonhöhepunkt erstmal als Ziel. Ja.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Also das finde ich auch wahnsinnig schwierig, bis Dezember fit zu oder dann in Topform zu sein.
Ja, ja, auf alle Fälle. Aber dann ist ja so genauso ein Rennen wie Nizza für dich ja vielleicht auch viel, viel cooler als jetzt sonst Hawaii, ne, weil es mit Family, Reisen, du hast es angesprochen, dann auch deutlich einfacher zu erreichen ist. Und Strecke, hast du auch gesagt, bist du jetzt froh, dass es nicht mehr nur noch flach wie in Hamburg bei den nächsten Rennen vorausgeht, sondern wenn wir schon mal so den Blick auf Nizza werfen so ein bisschen und vielleicht deine Ambitionen da. Ist es so ein Radkurs mit technischen Abfahrten und den Anstiegen und so, wo du sagst, boah, da habe ich richtig Bock drauf, was liegt mir?
Also habe ich richtig Bock drauf und denke, dass es mir liegt, habe aber auch sehr viel Respekt davor. Deswegen würde ich jetzt hier keine, ich habe es mir noch nicht mal angeschaut, werde ich gucken, ob das im August noch klappt. Also den Vorteil sollte man ja versuchen zu nutzen als Europäerin, irgendwie sich die Strecke vorher anzuschauen. Also da habe ich wirklich Bock drauf, aber wie gesagt, auch sehr, sehr großen Respekt, also weil man muss halt trotzdem auch noch den Marathon hinten drauf laufen und auch sehr schnell. Und ich glaube, die Kombination wird dann entscheidend sein. Also ich denke, dass mir die Radstrecke liegt, aber die Herausforderung wird sein, danach noch schnell zu laufen.
Fühlt sich das für dich anders an als die Vorbereitung auf Hawaii? Also auf Hawaii weißt du ja letztendlich, was auf einen zukommt, und Nick hat es angesprochen, das ist gerade auch mit Family ist das ein riesen Struggle. Ich erinnere mich, dass du ja auch, ich glaube, deine Kleine war krank, kurz vor der Anreise hat das dann an dich weitergegeben und sowas alles. Also da ist natürlich das Risiko, dass irgendetwas passiert, gerade als Mama, viel größer als jetzt so eine Anfahrt nach Nizza, wo man rein theoretisch mit dem Auto hinfahren kann. Aber fühlt sich die Vorbereitung für dich jetzt anders an als die Vorbereitung sonst auf Hawaii?
Also es fühlt sich jetzt gerade schon sehr, sehr nah an, also was ja auch dran liegt, dass es irgendwie 3 Wochen früher oder 4 Wochen früher, 3 Wochen sind es, glaube ich, früher, und dadurch ist die Saison sehr, sehr gedrungen, finde ich, also von meinem Plan, den ich jetzt habe, bis dahin ist schon einfach, also es ist nicht mehr weit, und ich will aber vorher noch einen anderen Ironman machen und noch 2 70-3 Rennen und 2 Wochen Höhentrainingslager.
Also du musst, deswegen, Daniela, du musst, du willst, nicht du musst.
Das ist ein großer Unterschied. Habe ich nicht gesagt, ich will? Ich will. Ich dachte, ich habe gesagt, ich will.
Naja, kann sein.
Ja, also aber es, also im Positiven. Also ich freue mich drauf, und klar, was dann natürlich, wenn man dann irgendwie krank wird oder ja, irgendwie mal ein paar Wochen vielleicht nicht laufen könnte, weil irgendwas passiert, dann wird die Zeit natürlich schnell knapp. Also, aber jetzt erstmal von der theoretischen Planung gefällt die mir sehr gut, und ich finde die auch für den Kopf sehr kurzweilig und abwechslungsreich. Und also da muss man ja auch immer schauen, wie kommt man aus so einer Langdistanz mental wieder raus? Wie hat man danach Lust, wieder weiter zu trainieren? Und wir machen nach Vitoria eine Woche wirklich komplett Urlaub und gehen dann, also auch in den Bergen, und gehen dann direkt weiter nach Livigno ins Höhentrainingslager, wo man ja auch ein bisschen die ersten paar Tage ein bisschen sachter einsteigen kann oder muss, wegen der Höhe. Und ja, das hat mir die letzten Jahre sehr gut getaugt, und da freue ich mich einfach auch sehr drauf. Und ich glaube, dass dadurch so unterschiedliche Etappen bis dahin machen es recht, recht kurzweilig.
Würdest du sagen, dass dir die Strecke in Nizza mehr liegt als Hawaii? Oder würdest du sagen, Hawaii ist eigentlich eine Strecke, die deinem Profil, also gerade so das Radfahren, sehe ich jetzt auf Hawaii schon eigentlich als eine Strecke, die für dich geeignet ist, als Powerhorse, jetzt mal so mit ganz, ganz viel Respekt gesagt, weil du kannst ja einfach so diese Wellen, das ist ja etwas für dich, wo halt einfach vielen dann die Kraft ausgeht, und du bist halt eine Athletin, die dann halt einfach immer noch Power produzieren kann, ein sehr, sehr gutes Aero-Game hat und auch gerade im Seitenwind dann sich sehr, sehr gut bewegen kann. Ich meine, das hast du 2019 gezeigt mit dem 9. Platz, der mit Sicherheit irgendwo noch bei dir im Hinterkopf drin stecken wird, und das war ja so, das perfekte Rennen war es jetzt mit Sicherheit auch nicht, aber es kam dem perfekten Rennen schon sehr nah, und ich denke mal, da wirst du schon nochmal anknüpfen wollen. Also ich glaube, jeder, der schon mal auf Hawaii in den Top 10 war, weiß, wie es funktioniert, will das auch gerne nochmal anwenden. Siehst du da deine Karten eher beim Rennen in Nizza oder schielst du auch schon so mit einem Auge nach Hawaii 2025?
Also wirklich schwierig, ohne die Strecke gefahren zu sein, zu sagen, sie liegt mir mehr, aber ich denke, dass sie mir mehr liegt. Weil, was ich gehört habe, ist der Anstieg jetzt nicht so steil, dass er wirklich, also klar, der wird wehtun und der wird lang sein, aber ich glaube, gerade so diese lange, wellige Passage, die danach kommt, also wenn man halbwegs kontrolliert und gut mit dabei ist, was den Anstieg angeht, und ich glaube, da geht es jetzt noch nicht drum zu attackieren, also für mich zumindest nicht, ja, wird man, also werde ich danach, glaube ich, ziemlich meine Karten ausspielen können. Also ich glaube, das, was dann kommt, liegt mir doch sehr gut, und auch die technische Abfahrt, also auch die habe ich noch nicht gesehen, aber so die Rennen wo man mal ein bisschen technischer bergab fahren können muss. Da kann ich das eigentlich immer ziemlich gut nutzen. Also da freue ich mich einfach ja drauf. Aber nochmal, ich habe es noch nicht gesehen und auf jeden Fall großen Respekt. Und wie gesagt, denke, die Kunst ist halt dann auch noch wirklich schnell zu laufen. Und da sind natürlich einige im Feld, die das schon öfter gezeigt haben, dass sie das können als ich.
Aber du würdest sagen, dass du eine gute Abfahrerin bist. Also da hat sich auch an der Tatsache, dass du zweifache Mama bist, nichts verändert. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich in dem Moment, als ich Papa geworden bin, da war ich auch schon durch mit dem Profisport, aber da bin ich die Abfahrt schon deutlich vorsichtiger runtergefahren, weil man ja einfach weiß, okay, jetzt lohnt es sich nicht, das Auto noch zu überholen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, als Profisportler, also war es bei mir früher zum Beispiel, dass ich, klar, ich habe jetzt auch hier in Hamburg, du hast es gesagt, Hamburg ist flach, oder Nicky Boy hat es gesagt, Hamburg ist flach, hast du auch nicht die Möglichkeiten, Abfahren zu lernen. Aber wenn ich im Trainingslager war, war für mich eigentlich klar, jede Abfahrt wird mehr oder weniger am Limit gefahren, um halt diese Skills auch zu üben. Und als ich dann Papa geworden bin, habe ich schon gemerkt, da bin ich nicht mehr bereit zu. Und das ist ja, glaube ich, in Nizza schon, also abfahren muss man können. Würdest du da sagen, da zählst du eher zu den Besseren?
Also im Rennen auf jeden Fall. Im Training bin ich da auch eher defensiv unterwegs oder fahr schon vorsichtig. Also im Verkehr generell vorsichtig. Aber ich glaube, ich kann sehr gut mir die Strecken auch merken. Also deswegen gibt auch die Option, dass ich ein paar Tage früher anreise, also 10 Tage vorher, und wirklich mir dann genau anschaue, weil, also wenn man es sich jetzt anschaut, weiß man zwar, was einen erwartet, aber die Abfahrt, die muss man sich unmittelbar vorher anschauen, also ist meine Meinung, und da bin ich, glaube ich, ganz gut, mir sowas einfach einzuprägen, wie ist die Abfahrt, wie kann ich da reinfahren oder wieder raus. Also zumindest hat das in der Vergangenheit immer ganz gut geklappt.
Ja, oder so oft fahren, dass sie einfach in Fleisch und Blut übergeht. Aber ich meine, dein Trainingsrevier, da geht es ja auch sehr, sehr viel hoch und runter. Dementsprechend trainierst du ja quasi bei jeder Radausfahrt auch das Abfahren. Das hat Nils natürlich in Hamburg nicht. Und deswegen hat er letztens im Podcast mal erzählt, ab 65 kriegt er dann Angst, wenn er auf den Tacho guckt. Und Nils, du musst als Papa vielleicht auch mal wieder ein Rennen machen. Weißt du, weil überholen das Auto und so im Rennen, hoffentlich ist da kein Auto auf der Strecke, was du überholen kannst, /musst, und dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus.
Das stimmt.
Ja, ja, was machen denn eure Pläne? Frankfurt.
Oh, jetzt kommt ja ein krasser
Themenwechsel. Ja, da bin ich an der Strecke. Da kann ich.
Wir wollen hier nicht ablenken, Dani. Wir wollen
doch,
hier nicht
ablenken. Doch, das ist jetzt schon eine gute Chance, auch, dass du endlich mal deinen Start in Hamburg offiziell machst und zusagst und dich jetzt
in Frankfurt anmeldest. In Frankfurt
meine ich natürlich. Ja, na klar. Ja,
wobei ich muss
einen Startplatz. Bei mir ist es safe. Training läuft wieder, so seit Fuschel. Es ist alles wieder auf Spur, aber Nils, der zimpert noch ein bisschen.
Ich muss aber zu meiner Schande wirklich gestehen, Dani, dass du in meinem Gedankenkarussell schon auch vorgekommen bist, weil ich so überlegt habe, wie könnte ich an einen Startplatz kommen, und da ich dachte, ach, zur Not, ich schaue Dani an, die hat doch Mainova als Sponsor, und die verlosen doch auch immer irgendwelche Staffelstarts.
Du kannst eine Staffel alleine machen.
Nee, vielleicht haben die auch Bock, so einen abgehalfteten ehemaligen Athleten, der jetzt Coach ist, da am Start zu stehen. Die Geschichte ist ja sicherlich erzählenswert. Aber jetzt die Umbauaktion hier zu Hause, und ich war auch tatsächlich auch ein bisschen erkältet, Nicky Boy. aber ich habe es dir ja schon geschrieben, aber ich bin am Sonntag bin ich tatsächlich 21 Kilometer gelaufen, und der lief wie geschnitten Brot. Also da habe ich so gedacht, puh, wenn das jetzt so weitergeht die nächsten Wochen, dann wird Nicky Boy gejagt am Main. Und das Gefühl kenne ich ja. Am Main im Jagdmodus zu sein, das kenne ich. Das muss ich dann einfach nur nochmal hervorrufen, auch wenn es 15 Jahre her ist. Aber ich jag dann ja auch keinen, wie hieß der aktuelle 73-Weltmeister? Tirenzo Bozzone. Ich jag dann ja auch keinen Tirenzo Bozzone, sondern ich jag dann ja nur Nick Stackenborg oder Johann Ackermann. Da muss ich dann ja keinen 2,46er-Marathon laufen, um mich zu holen. Aber ihr seht, das mentale Training hat schon begonnen. Also bei jedem Lauf bin ich auf der Jagd und jage Nick Staggenbock und Johann Ackermann. Das ist mein einziges Ziel quasi.
Aber du musst auch, du hast ja jetzt also eben selber gesagt, du musst ja nur das Training von Lars Wichert machen, das kriegst du hin. Das sind ja nur 6 Stunden die Woche.
Ja, aber das wird bei mir nicht funktionieren, leider. Also das ist.
Naja, Dani, du siehst, Nils hat weiter Ausreden, sich immer noch nicht angemeldet zu haben. Er hat immer nur einzelne Trainingssessions, wo es läuft. Aber nochmal ganz kurz zurück zu dir. Wie sieht es denn jetzt bei dir ganz konkret nochmal aus, wenn du jetzt sagst, so diese kurze Zeit, also was machst du jetzt nochmal, weil das interessiert auch immer alle Leute. Normalerweise ist Nils immer der meine Trainingsfragen beantworten muss. Aber dadurch jetzt ja, du bist ja jetzt auch quasi Coachin, wenn du dich selber coachst. Was machst du denn jetzt nochmal, um nochmal ein bisschen konkret als letzte Sessions, um noch ein bisschen Speed wieder reinzukriegen für diese 70-3 Sachen? Also, wie versuchst du da jetzt nochmal auf Geschwindigkeit zu kommen?
Ja, also ich versuch's mal einfach zu schreiben. Also letzte Woche oder die erste Woche, es sind ja 4 Wochen dazwischen, die erste Woche habe ich wirklich ganz ruhig gemacht, jeden Tag ein bisschen aktive Erholung, Bewegung und versucht viel zu schlafen, was ich auch immer recht schwierig finde in der Woche nach einem Ironman. Also ich bin meistens so, dass ich in der ersten Nacht 4 Stunden wie ein Stein schlafe und die zweite und dritte Nacht dann gar nicht schlafen kann. Und dann ist so, Dienstagabend war ich Game Over komplett. Und dann kommt mal eine Nacht, die gut läuft, und dann merkt man so langsam, dann wird auch die HRV wieder besser, und dann geht es so langsam in die richtige Richtung. Und so lange, bis man da halt merkt, also alles funktioniert wieder. Auch, ich glaube, so diese Ermüdung, die dann verzögert kommt, dass man so merkt, man ist wieder in allen Bereichen, auch Ernährung, Schlaf wieder in Balance, das braucht so ein bisschen. Und ich finde, da ist wichtig, dass man lieber 1-2 Tage länger wartet. Ich habe dann jetzt diese Woche angefangen, also zuerst habe ich auf dem Rad mit kurzen Intervallen angefangen, also die eher so ein bisschen, also gefühlt all out, aber von den Werten her war es das nicht, aber einfach den Motor anzuwerfen. Und das Gleiche dann, oder sehr ähnlich, beim Laufen. Also da hatte Petra mir eine schöne Einheit vorgeschlagen. Also bin ich 4x150 schnell mit 100 Meter Trabpause und dann 1 Kilometer ein bisschen schneller als Renntempo. Und das ging dann einmal sehr gut. Beim zweiten Mal habe ich schon gemerkt, der Kilometer, also das Kurze geht, aber der Kilometer, das geht noch nicht so gut. Und davon habe ich 3 Durchgänge gemacht. Also einfach so eine Mischung aus erstmal die Motorik, erstmal sich überhaupt wieder schnell bewegen und mal antesten, wie kann ich, wie geht's dem Motor schon? Kann der schon wieder Race Pace laufen oder noch nicht? Und die Einheit habe ich dann aber sehr gut verkraftet, und jetzt heute habe ich beim Schwimmen was Intensives gemacht, war aber auch noch sehr langsam. aber auch kurze Sachen. Also so eben in jeder Disziplin. Und jetzt zum Wochenende hin würde ich nochmal einen Umfangsblock, also 3-4 Tage, wo ich halt eben mit dem Hintergedanke, dass nach dem 70-3 auch die Langdistanz kommt, und der Abstand muss ja groß genug sein, da werde ich jetzt das aber auch so ein bisschen von Tag zu Tag schauen, wie geht's mir. Da werde ich ein bisschen was im Ironman-Tempo machen und aber auch 70-3 mit einstreuen, also in allen 3 Disziplinen, also so ein bisschen gemixt. Und dann würde ich Umfang rausnehmen und eben in dem 70-3-Tempo oder einen Tick schneller und eher kürzere Intervalle zum Rennen hin. Und die Rennwoche selber, die sieht dann, wird dann, also vielleicht variiere ich das noch ein bisschen, aber wird so aussehen wie immer. Also da, die ist eigentlich immer gleich. Und genau, dann zwischen den beiden Rennen passiert dann nicht viel. Also da ist dann aktive Erholung und ich sag mal, die letzte lange gute Einheit für den Ironman ist dann der 70-3. und das hat in der Vergangenheit immer sehr gut bei mir funktioniert. Also 2 Wochen vor dem Ironman das als Abschlussbelastung zu haben. Und dann muss man natürlich auch schauen, wie kommt man da raus, wie viel ist Anreise, Abreise. Das sind halt solche Faktoren, die ja, wo man dann lieber ein bisschen weniger trainiert als zu viel.
Aber planst du dann jetzt am Wochenende, sorry Nick, planst du dann jetzt am Wochenende auch noch einen Long Run? Also weil du sagst, du machst dann nochmal einen Umfangblock. Also 30er wirst du ja aller Vermutung nicht laufen, aber willst du dann auch schon nochmal irgendwie so Richtung 25 oder zwischen 20 und 25 laufen?
Also ein 30er werde ich nicht mehr machen, genau, aber ich werde einen Double Run Tag machen, wo ich zwischendurch ein bisschen, also nur eine kurze, lockere Radeinheit mache, aber da wollte ich, ja, das würde ich zum Beispiel auch spontan schauen, also habe ich jetzt nicht im Kopf, das sollen unbedingt 26 Kilometer werden, aber ich sag mal, wenn ich so, ja, in dem Dreh an dem Tag komme und dann am nächsten Tag einen kurzen Anschluss laufe, also dass ich innerhalb von 24 Stunden eben nochmal auf Laufkilometer komme, aber gestückelt, ja. So war jetzt meine Idee dazu.
Ja, cool. Also was ich super finde und auch was du jetzt super cool rausgestellt hast nochmal, diese Erholung auch nach so einem Ironman und nach dem Rennen so wirklich in den Fokus setzen, weil das ist auch was, wo wir gerade auch viele E-Mails wieder zu bekommen haben, so nach Rennen, wie gehe ich jetzt weiter, was mache ich jetzt, oh, ich habe eine Bestzeit, bin super motiviert und das sieht man, glaube ich, schon oft, dass so gerade Age Group auch dann diese Ermüdung, die dann, wie du sagst, auch verzögert kommt, gerade nach so einem Ironman, auch gar nicht so richtig mitbekommen und wieder zu schnell einsteigen, irgendwie was zu machen. Oder auch dann, was ich gerade nochmal cool fand, so dieses, okay, ich Panik-Training, ich muss jetzt dann nochmal einen Longrun machen, weil ich habe einen Ironman, dass man auch diese Option ziehen kann. Ich gucke mir vielleicht einen 24-Stunden-Zeitraum an und gucke, dass ich dann da über vielleicht drei Läufe dann einfach gut meine Laufkilometer sammeln. Also keine Hero-Sessions, alles schön solide, gut durchziehen und dann schauen, was im Race Day rauskommt.
Ja, und was natürlich auch gerade in so einer Phase gerne hinten runterfällt, was aber extrem wichtig ist, ist halt auch stabil und ja, stabil Training oder auch wann und wie kann man dann vielleicht noch sogar Krafttraining aufsetzen, also weil das finde ich sowieso schwierig in der Wettkampfphase, aber das jetzt komplett wegzulassen, natürlich auch nicht gut. Also gerade so mit meiner Vorgeschichte und wo wir das jetzt gut aufgebaut haben, da möchte ich halt einfach jetzt keine sechswöchige Pause drin haben, sondern will da eigentlich auch dranbleiben. Und das ist halt auch was, da hat man natürlich direkt nach dem Ironman gar nicht die Power oder das sinnvoll ankommen kann. Also es kann ja gar nicht gehen, aber wenn man da dann Gewicht rausnimmt oder einfach auch wirklich nur nach Gefühl und gar nicht so dieses starre, ich muss jetzt 12 Wiederholungen mit dem und dem Gewicht haben, sondern wirklich mal den Körper fragt, was fühlt sich jetzt gerade gut an, wie viel Gewicht oder auch einfach ohne Gewicht, einfach nur die Motorik zu haben, das ist ja auch schon oft, also die Erinnerungen dem Körper zu geben oder so diese kurzen Reize irgendwie, die Muskulatur kurz anzusprechen, also das ist manchmal, glaube ich, besser, das öfter, aber nicht so extrem zu machen, aber halt beizubehalten. Und das finde ich schwierig, sich da immer oder das wirklich konsequent zu machen. Aber ist, glaube ich, mit ein Schlüssel.
Ja, und ich glaube, das verdeutlicht auch sehr schön den Unterschied zwischen dem High-Performance-Profi-Bereich und dem Amateurbereich, dass halt tatsächlich diese Dinge bei den Profiathleten einfach eine unglaubliche Relevanz haben und auch noch eine größere Relevanz haben als im Amateursport, denn ich finde immer so bei den Amateuren, gerade wenn jetzt irgendwie die Euphorie vielleicht sogar des ersten Finish dabei ist oder halt einfach monatelanger Verzicht auch, also klar, bei dir ist es auch ein Verzicht, aber das ist ein bezahlter Verzicht, das ist ein Job, du hast es gesagt und da gehört es halt einfach dazu, aber so bei den Amateuren ist es halt ein Hobby und wenn man da dann sich seinen Traum erfüllt hat, Ironman, da muss man sich halt echt erstmal danach was gönnen und man sollte jetzt nicht absolut faul sein, aber man sollte so eine gesunde Mischung finden aus einmal euphorisiert sein und natürlich motiviert sein, weil man ein tolles Erlebnis hinter sich hat, aber sich auch einfach halt was gönnen können, also dass man halt wirklich mal ein, zwei Wochen lang ein bisschen die Fünfe gerade sein lässt und halt einfach das genießt, was man gemacht hat und dann den Fokus langsam wieder Richtung Sport findet. Und ich finde es super spannend zu hören, wie du es halt beschreibst im Profisport. Da geht es halt darum, wann mache ich das nächste Krafttraining? Und das klingt halt immer so einfach, aber das ist es halt überhaupt nicht, weil man will halt diesen schmalen Grat finden. Man will eine extrem belastete Muskulatur die Ruhe gönnen. Trotzdem will man nicht Routinen durchbrechen, um dann halt gesund in die Vorbereitung starten zu können. Denn letztendlich geht es bei den Profiathleten eigentlich darum, gesund am Start zu stehen. Und wenn man das schafft, dann hat man in der Regel auch ein gutes Ergebnis. Also wenn man schon so viele Jahre dabei ist, wie du es bist. Also ja, waren, finde ich, super, super viele spannende Aspekte. Und ich finde es halt ja toll zu sehen, dass du noch mit dieser Begeisterung dabei bist und auch zu spüren, dass es nicht einfach nur so ein ich mach das nochmal, weil ich keine Alternative habe, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Man merkt, du hast richtig, richtig Bock darauf und hast selber gesagt, dass dich das richtig doll gefreut hat, dass es du es dir bewiesen hast in Hamburg. Ich glaube, ein klein bisschen war es mit Sicherheit auch anderen bewiesen hast, dass du es noch drauf hast, denn das gehört ja auch dazu, finde ich, einfach zu zeigen, hey, ich bin noch nicht abgeschrieben, sondern ich stehe hier noch. Und wünsche dir ganz, ganz viel Glück, dass du vor allem gesund am Start stehst. Denn ich glaube, wenn dir das gelingt in Zell, Vitoria Gasteiz und auch Les Arbres und dann natürlich in Nizza, dann kommen die Ergebnisse, wie man es in Hamburg gesehen hat, ja mehr oder weniger von alleine.
Ja, passt. Danke.
Nein, also danke, wirklich toi, toi, toi.
Nee, was du gesagt hast, mit, dass man es auch mal genießen muss oder sich das bewusst machen. Also es ist auch bei Profis oder auch bei, ja, bei jedem wichtig, glaube ich. Klar, muss immer gucken, geht es dann noch weiter oder ist die Saison zu Ende? Aber ich glaube, das ist sowieso wichtig, dass man da mal kurz sich auch mal freuen darf und man kann es ja auch trotzdem weiter mitnehmen, die positiven Emotionen, ja.
Absolut. Nee, ich drücke dir wirklich die Daumen für eine super Vorbereitung und freue mich schon. Ich überlege gerade, vielleicht in Nizza, aber freue mich schon wirklich, dich das nächste Mal im Race zu sehen.
Ja. Danke, danke.
Danke, dass du da
warst. Ja, danke euch auch für den Podcast. Ich höre den immer beim Laufen, also meistens in doppelter Geschwindigkeit, weil der so lang ist.
Du musst einfach mehr Longruns machen.
Ich wollte gerade sagen, du musst einfach mehr Longruns machen dann.
Ja, vielleicht, vielleicht. Nee, ich höre nicht so gerne außerhalb vom Training. Ja, ich höre nicht so gerne außerhalb vom Training Triathlon-Podcast, also da mag ich dann lieber mich damit nicht so sehr beschäftigen, aber ja es geht auch.
Ja, dann cool. Dürfen nicht noch länger werden hier, sonst dreifache Geschwindigkeit wird schwer.
Ich sag's dir ja immer. Ich sag dir immer, Niki Boy, wir sind zu lang und du sagst, nein, die Leute wollen immer so lang. Jetzt hören wir es mal andersrum.
Ja, man, es gibt nee, ja eine Lösung. Immer, doppelte Geschwindigkeit.
Immer auf dem aktuellen Stand und ja, immer coole Gäste, spannende Themen, also weiter so.
Ja, sehr schön.
Danke dir und dank dir. Viel Erfolg beim ganzen Racen. Der Kalender ist ja pickepacke vollgepackt und gib Gas.
Danke, danke schön. Euch auch. Alles Gute.
Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Tschö.